Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Ein wunderschönes und herzliches Willkommen bei Frischfleisch und Natursekt. Heute mit einem absoluten, granatenstarken und sensationellen Stargast, aber zu dem kommen wir gleich. Lieber Herr Stürmer, du schaust nahezu so fit aus wie immer, aber heute würde ich sagen mit so einer kleinen, dunklen Wolken. Verzeih.
Lieber Herr Hauser, lieber Stammgast, sage ich jetzt schon fast, Stargast, servus. Eine dunkle Wolken sieht man, die ich immer denkt, dass ich die in Grimsmünster lassen habe. Es war einfach die letzte Zeit ein bisschen stark als das Ganze, aber nicht meinen Fortgetrang geschuldet, sondern wirklich von der Arbeit. Und ja, bin jetzt schon bald auf, fahre jetzt schon in Graz. Und nach dem Reifenwechsel bin ich echt ein wenig müde geworden. Und jetzt habe ich auch geduscht, dann bin ich da. Nur ein bisschen, ich bin noch im Kopf, bin ich noch woanders, glaube ich.
Deine Augen zeigen noch Ermüdungserscheinungen von der Gastmesse. Erzähl uns ein bisschen was drüber, wie es
genannt. Das kann ganz leicht sein. Also Gastmesse war, jeder, der was zugehört hat, weiß ja, dass ich die letzten paar Wochen sehr viel auf Messen war. Ich war vorletzte Woche in Leipzig auf einer Messe, die was nicht so übermäßig von Erfolg gekrönt war. Ich meine, das kann man nicht machen, also das kann man nicht sagen, es ist bei mir ein bisschen schwer messbar, das Ganze. Weil es waren einfach nicht so viele Leute. Es ist eine kleine Messe, aber eine kleine, feine Messe. Und Leipzig ist immer eine Reise wert. Also wenn wir mal die Idee hätten, nach Leipzig zu fahren, macht es das. Weil die Stadt finde ich ziemlich cool. Gibt super geile Restaurants. Ist eine schöne Stadt. Die Leute sind auch voll freundlich. Und dann bin ich heimgekommen. War dann zwischendurch in Deutschland und bin dann auf die Gas gefahren. Alle Jahre wieder. Und diesmal waren wir ja nicht mit Herrn Hauser als Vertretung, als Standnachbar, sondern mit Kaufmann Kurt und seiner ganzen Crew. Liebe Grüße nochmal an Kurt und seine ganzen Leute, mit Raffi vor allem. Und das waren unsere Standnachbarn und wir waren wieder genau an dem gleichen Eck gegenüber von Pizza und Baguette. Und das war wirklich sehr cool. Also Gast hat das mal 4 Tage gedauert, nicht mehr 5 Tage. Die haben einen Tag weniger gemacht. Und wo alle Leute immer geglaubt haben, dass ja der Dienstag zum gleichen Mittwoch wird, dass die Leute schon früh abbauen, dem war nicht so. Natürlich um 4 Uhr haben da alles abbauen angefangen. Aber so war es, coole Stimmung gewesen, wieder verdammt viele Leute getroffen. Das war halt, ja, das ist einfach immer, macht einfach immer Riesenspaß.
Klassentreffen?
So wie ein Klassentreffen, genau.
Aber gib's zu, es war sicher nicht so lustig, wie wenn wir zwei Spezialisten gemeinsam dort stehen.
Es war leiser. Sagen wir so, es war leiser.
Hey, gib's zu, es war nicht so lustig. Gib einfach zu, dass es nicht so lustig war.
Willst du es hören?
Ja, ich will es hören.
Es war nicht ganz so lustig, Andreas.
Prost. leider. Mit Abwesenheit geglänzt. Der Montag ist dann auch nichts geworden, weil einfach irgendwie zu viel hocken. Genau das Thema, was du gerade sagst. Momentan muss man wirklich mehr Kilometer rennen, um ein bisschen was zu erreichen. Aber das ist halt jetzt so.
Ja, aber ich denke mal, die Kilometer, was mir jetzt vielleicht extra geht oder die was mühsam sind, glaube ich schon, dass sie die im Endeffekt auszahlen, wenn man gut auf sich arbeitet, man sollte sein Ziel vor Augen haben und einfach darauf hinarbeiten und durchziehen und nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was mich auch gerade ein bisschen über Wasser hält. Aber gestern noch was nicht anders. Ich war gestern vom Sommelierverein Oberösterreich, waren wir gestern im Klimmstein essen. Weißt du was? Ehemalige Salzamt in Linz.
Salzamt kenne ich noch, aber Klimmstein ist jetzt der Nachfolger, oder?
Genau, ja.
Okay.
Und das ist der Michael Müller, glaube ich, der Betreiber. Und die Küchengrub, kennst du das? Die haben das Konzept, es gibt keine Servicemitarbeiter, sondern nur Köche und die servieren das Essen, erklären dann die Idee dazu und war wirklich gut. Und das Thema war vom Sommelierverein moldawische Weine. Also war einmal ganz spannend, moldawische Weine zu probieren. Haben halt auch durch Toni Rebsorten, fragen wir jetzt nicht was, ich habe mir es nicht gemerkt. Aber es waren zwei wirklich gute Sachen dabei, ein Riesling dabei. Es war so sehr deutsch behaftet, also sehr, was der Schmalkörper, schöne Säure. Und ein bisschen ein Zuckerspitzerl, das war also im Kabinettbereich angesiedelt. Hätte wert 30 Euro gekostet, das kostet ja schon ein bisschen was. Aber ein paar interessante Sachen. Und dann war echt wieder mal Erfahrung wert. Muss wieder öfters zum Sommelierverein gehen. Könnte man eigentlich auch mal was machen jetzt mal mit dem.
Unbedingt. Ich meine, die Folge mit Andreas Jexmeier, die Folge, glaube ich, 68 oder 67. Ah ja, stimmt. Die ist gut angekommen. Vor allem haben mir viele Leute gesagt, das war wahrscheinlich eine der informativsten und dichtesten Folgen, die wir, also dicht ja,
wenn wir geredet haben.
Ja, wenn wir mal die Fotzen gehalten haben. Genau. Also liebe Grüße nochmal an den Andreas Sechsmeier, der hat uns da wirklich erleuchtet, mich noch mehr wie die, weil du kennst ja vieles aus der Weinwelt, ich bin ja da sozusagen ein bisschen der Quereinsteiger, also das war ziemlich cool. Ja, momentan ist es echt ein bisschen dynamisch, muss man echt sagen, aber auch Positives dabei. Wir haben 2-3 neue Kunden gewinnen können, das mit der Harrison, das hat mich gefreut, übrigens ist heuer es sind echt ein paar Firmen da möchte ich zum Beispiel bei uns in Pfäffele erwähnen, der hat seine ganze Weihnachtsgeschichte jetzt mit Transecco umgestellt, also der macht Holzkisten und einen Haufen Flaschen und auch der Königswieser macht jetzt Transecco, Trecker und vor allem ganz nett die GRT, das ist eine Spedition, das ist die Monika, ist ganz nette und die haben jetzt alle gescheit bestellt, muss ich ehrlich sagen, haben mich wirklich gefreut. Weil ich muss dir ehrlich sagen, wenn jemand unseren Sprudel herschenkt, und es ist ja dennoch immer noch, auch wenn es low ist, aber es ist ein bisschen Alkohol, ist ein bisschen ein Risiko, aber sie hat gesagt, die haben ja das vor 2 Jahren schon mal hergeschenkt und es ist so gut angekommen.
Was ist das Risiko, wegen derer keine Alkoholgeschichte?
Ja, das ist schon ein Thema mittlerweile bei vielen Firmen oder auch vielen Empfänger wollen gar keinen Alkohol
mehr. Es ist in der Runde auch ein Thema.
Und es sind nicht wir zwei. Weil wir trinken nämlich gerade ein Wildapfel-Rosé mit Gingerbier, a.k.a. scharfer Bur. Ich meine, das trifft halt auf mich mehr zu wie auf dich.
Aber. Ich bin immer wirklich der Lauwarme. Ich hänge da, wie ich jetzt gesagt, ich bin so energielos, der heute Vollgas. Was der
willkommen im Herbst.
Nicht beschissens geschlafen. Das Kaffeefall, ich habe es euch jetzt erst erzählt, wieder das zweite Mal ist mir das passiert in 3 Wochen, dass ich meinen Kaffeeneller ziehe das Hefel da rein und das Hefel ist mir aus der Hand gefallen. Oder bin ich irgendwo hängen geblieben, ich weiß nicht mehr. Stehst da auf, deine Füße brennen an, was heiß ist, dann denkst du gleich, fick dich doch ins Knie, oder das kann doch nicht wahr sein. Und dann zieht es irgendwie so durch, dann haust die Wand, dann vergisst natürlich wieder was daheim und musst extra noch mehr heimfahren. Das sind so Sachen, das ist so wie so Sand im Getriebe, das nackt, das malt sich so schön langsam in mir. Und, ja.
Aber denkt da nichts, wie gesagt, ich bin zuerst im Büro gesessen bei einem Termin und auf einmal hat es wieder Flup gemacht und ich habe wieder so einen leichten Tinnitus gehabt. Das ist einmal extrem gutes Zeichen für ultimative Fitness.
Nein, Andi, das ist, macht der Bohr nur nach 1 Stunde automatisch das Geräusch. Das ist, wenn der Kinderschutz einschaltet oder wie man das nennen kann, dass du nach 1 Stunde einfach mal aufmerksam wirst, hey, Freunde Berge, jetzt wird schon ein bisschen zu viel Bohnenkonsumation.
Jetzt sind wir mal soweit. Wir haben heute deswegen einen Stargast und einen wirklich ultimativen da, weil uns verbinden schon ein paar andere kleine Tätigkeiten, die wir haben uns kennengelernt vor 2 Jahren, glaube ich. Ist erst letztes Jahr gewesen.
Ah, ist schon länger aus.
Ja, du warst ja vorletztes Mal schon da beim. Ja, ich habe mir gedacht, 2. Okay, es ist viele Jahre her. Echt wie ein Goldfisch. Jetzt stell dir mal vor, Stefan Leumüller ist halt unser Gast und wie ich schon gehört habe, er ist praktisch ein Löwenkind. Aber mehr dazu wirst du uns dann eh später noch erzählen. Und warum ist er halt da? Wir haben heute das Thema Direktvermarktung beziehungsweise regionale Produkte. Und er ist Betreiber einer Dorfladenbox. Aber mehr will ich jetzt eigentlich noch gar nicht erzählen. Lieber Stefan, schön, dass du da bist. Erzähl uns ein bisschen was. Wer bist du? Was frisst du? Was saufst du? Und was bringt dich dazu, eine Dorfladenbox zu betreiben?
Hallo Stefan. Hallo, grüß euch. Ja, ich bin der Stefan Leumüller. Ja, was bringt mich dazu, eine Dorfladenbox zu betreiben? Ich werde, glaube ich, jetzt einmal dort einmal anfangen, wer ich bin, was ich mache, woher ich komme. Genau. Beim Thema, wer bist du? Was frisst du? Starten wir mal am Anfang. Also ich bin eigentlich ein gebürtiger Linzer, lebe jetzt aber in Ried im Traunkreis. Habe damals die EDV-HTL gemacht, habe die abgeschlossen und mir geschworen, ich greife nie wieder einen Computer an. Ist mir nicht ganz gelungen. Ich habe jetzt aktuell 27 Rechner in der Verwaltung, aber das ist halt dem System heutzutage geschuldet, dass man ohne dem Kastl halt nicht mehr auskommt. Ja, also die HTL war fertig, dann habe ich 10 Jahre lang im Einzelhandel gearbeitet, im Elektro-Einzelhandel und habe dann eines Tages beschlossen, nachdem ich im Weg zum Geschäftsführer war bei so einer größeren Bude, ich fange von ganz vorne an. Habe mich dann dort ausgeklinkt und habe gestartet mit einem Disco-Service. Bin selber jetzt schon mittlerweile seit über 30 Jahren DJ und habe mir damals gedacht, nein, das ist ein richtiger Zeitpunkt zum Start, zum Geburt von meiner ersten Tochter. Ich starte jetzt richtig voll durch und fangen von ganz vorne an.
Also einfach nicht viel daheim.
Ja, genau.
Es ist, genau. Hört man doch.
Geht, jetzt kommt doch der Auftritt, jetzt.
DJ passt gut.
Optimal.
Wenn Sie nicht schlafen,
ich wollte gerade sagen, wenn ich, genau, das ist passt. Hast du dich synchronisiert sozusagen, hast gesagt, passt, bis 5 in der Früh ist genau meine Zeit.
Genau, und wenn ich heimkomme, schlafen alle, hoffentlich schon alle.
Gut getimt. Smarter Move, muss ich sagen.
Ja, man kann was, der Intelligenz kann man nicht kaufen.
Stimmt.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das habe ich dann ja im Prinzip aufgebaut, bis halt dann die Phase gekommen ist, wo wir nicht mehr so viel gefeiert haben. Das war so um 2020 herum, diese Corona-Phase. Und dann habe ich gesagt, gut, was damals, was mache ich? Habe mich neu orientiert, habe dann gesagt, nichts arbeiten geht auch nicht. Habe dann ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht zum Selbstversorgungspädagogen. Das Jahr drauf war mir dann immer noch langweilig, weil das haben wir ja mit dem Partyfeiern war immer noch nicht so. Dann habe ich gestartet mit der Landwirtschaftsschule in Schlierbach. Und habe dort die Abendschule gemacht. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren Landwirt im Nebenerwerb, bin gerne Gemüsebauer sozusagen, mit Spezialkultur Chili und produziere ich gern Soßen.
Darf ich zwischenfragen? Okay, jetzt rekapituliere ich nochmal. Du bist eigentlich ITler, der sich nachher, der nachher die Liebe zur Technik dann umgemünzt hat aus DJ und noch immer Technik und Party und dann gesagt hat, ich werde jetzt Landwirt.
Ja, genau, weil ich glaube, ich habe das in die Wiege gelegt gekriegt von der Oma damals noch. Das war das Gatteln im Schrebergarten. Da war ich damals immer sehr begeistert beim Mitbasteln und Mitarbeiten. Und mich jetzt einfach immer fasziniert, was da so rauskommt aus der Erde, wenn man vorher was Kleines einsteckt, dass was Großes rauskommt. Und habe dann auch immer versucht,
ist auch bei Beziehungen so.
Ja, wie gesagt, ich habe ja 3 Kinder, gell? Nicht nur eins, ich habe ja 3 Kinder.
Oh.
Und habe damals auch versucht, eben meine Kinder, man wird bewusster, man denkt mehr nach. Man schaut sich das dann an, was ist gescheit für die selber und vor allem für die Kinder. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich das eigens angebaute Gemüse, selbst das Versorger, selbst ernähren, das steht dann auch irgendwo im Fokus. Und so hat sich ein bisschen der Mindset im Leben auch ein wenig verändert, von nur Party halt, dann auch ja, Familienvater und vielleicht ein bisschen das bewusstere Ernähren im Vordergrund gestellt.
Wann kommt das? Wie wird man es wieder werden?
Naja, also generell wird der Mann angeblich ja nur 21, dann hört er auf mit der Entwicklung bis zum Tod.
Ich glaube 12.
Also,
bei uns denken wir es ab.
Ja, oder 8.
Meine Frau hat gesagt, vor 30 brauchst du nicht heiraten, weil bis mit die sind es nichts und naja.
Okay, ja, gut.
Also wenn es genau anfängt, das ist glaube ich unterschiedlich, aber ich glaube so bei 20 Jahren hört es auf, mit der Entwicklung zumindest.
Okay. Ich warte mich
ja, aber drauf. Okay, aber das heißt, dann, aber kann man einfach so eine landwirtschaftliche Schule einfach so machen?
Ja, kann man machen. Also man braucht halt der Higgis sich anmelden, wenn er Platz und frei ist.
Die sind ja extrem vergriffen, die Landwirtschaftsschule, gell? Wir kennen ja sehr viel, die was den landwirtschaftlichen Facharbeiter hast. Ja,
landwirtschaftlicher Facharbeiter, genau. Mhm. Also einjährige Obenschule, das du machen kannst, sonst die normale Tagesschule sind 3 Jahre. Und dann kann man auch
die Master machen. Ein Jahr gemacht, statt Poli.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meine wirkliche Erleuchtung war ja in der Schule jene, dass ich gesagt habe, nachdem ich fertig war, du lernst so viel über das Grundsätzliche, was eigentlich das echte Leben anbelangt, dass normalerweise als Pflicht ja nicht nur dieses Präsenzjahr beim Bundesheer oder beim Zivildienst sein sollte, sondern in Wahrheit sollte jeder einmal ein Jahr lang in der Landwirtschaftsschule gegangen sein, dann hat das Leben einmal verstanden, auf was echt drauf ankommt.
Ich glaube, das gehört generell in den Unterricht zu gewisse Fächer, was das wie Leben, weiß nicht, wie geteilt leben, wie wird vorpflanzt, wie wird was geschlacht, wenn man Fleisch essen will, Ethikkurs, sowas in der Richtung, das könnte man anbieten. Ich glaube, da gab es ganz viele Fächer, was sicher interessanter waren, wie jetzt ein paar so Hirn, ja.
Wichsereien?
Das hast du gesagt. Nein, die, was man vielleicht nie braucht, aber sowas kann man ja brauchen, oder? Ich meine, das ist ein Thema
Selbstversorgung. Aber das heißt, ein Jahr Tagesschule oder?
Nein, ein Jahr Abendschule.
Ein Jahr Abendschule.
Ja. Du bist 3 Tage Präsenz.
Okay.
Montag, Dienstag, Mittwoch auf Nacht und Freitag oder Samstag immer, je nachdem, 4 bis 8 Stunden dann Praxis.
Okay.
Aber jede Woche.
Aber ohne Zeit beim Schröcker.
Schröcker war natürlich auch dabei, jeden Mittwoch am Abend.
Ja. Sehr klar.
Wer nicht weiß, Schröcker ist ein Gasthaus in Schlierbach.
Ach so. Das ist Fleischhackerei und ein Gasthaus.
Genau, der hat alles, was man braucht zum Leben.
Genau.
Okay, das heißt, du hast dieses Jahr durchgezogen und dann hast du gedacht, okay, ich bin jetzt landwirtschaftlicher Facharbeiter. Kann man das übrigens machen? Da braucht man einen Hof, oder?
Einen Hof brauchst du nicht, nein, aber du musst eine Praxis haben. Ich habe damals sehr lange schon bei Landwirt gearbeitet, immer wieder. Sei es dann Anfang vom Händelbauern bis zum Schweinebauern, überall in der Landwirtschaft, meine Praxis gesammelt. Habe das über 5 Jahre lang gemacht und habe dadurch die Befähigung gehabt, dass ich nachher dann gleich nach der Landwirtschaftsschule meinen Beruf kriege, dass ich fertig bin und habe somit auch gleich durchstarten können als Landwirt. Sonst musst du dann nachher 5 Jahre lang oder nachher in die 5 Jahre eine Praxis machen beziehungsweise den Hof starten, damit du auch Landwirt bleibst. Das ist, wie es heute so genau ausschaut, weiß ich nicht, das hat sich auch wieder ein bisschen verändert. Es sind ja mittlerweile die Nachweispflichten ein wenig anders geworden, aber grundsätzlich ist ganz wichtig, du brauchst einen Facharbeiter, dass du überhaupt einen landwirtschaftlichen Nutzgrund pachten oder kaufen darfst.
Es machen ja auch viele Leute, die was irgendwo einen Grund geerbt haben oder riesengroße Wiesen haben und einen Wald, dass die den auch gewerblich nutzen können, dass was verkaufen können oder dass sie Förderungen kriegen. Darum machen viele, viele Leute, die eigentlich nur ein Haus haben, machen da einen landwirtschaftlichen Facharbeiter nach und kennen dann, mit dem er wirtschaften hat.
Ich habe irgendwas einmal gehört, da geistert so eine Info umeinander, dass man 4 Hektar braucht, dass man überhaupt als Landwirt gütet. Oder ist das irgendwie, gibt es das noch?
Nein, da geht es grundsätzlich um die Förderungen. Wie es jetzt ganz genau hundertprozentig ist, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich auch nicht, nachdem ich einen ganzen großen halben Hektar knapp bewirtschafte.
Einen ganzen halben Hektar,
nicht einmal ganz, weil es sind genau 4420 Quadratmeter. Also okay. nicht einmal der halbe Hektar geht es ja aus, auch nicht, wenn man es umrechnet in ein anderes Maß.
Aber zu deinen leckeren Früchten werden wir eh nachher noch kommen.
Genau.
Weil ich kenne ja vieles davon.
Ja. Aber ich, ich finde, es kommt nicht auf die Größe drauf an, sondern es kommt immer darauf an, wie man es einsetzt. Und das spricht im Leben.
Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben.
Ich glaube auch. Ja. Nichts mehr hinzuzufügen.
Genau. Gestern habe ich einen lustigen Spruch gehört. Aber zu dem komme ich auch.
Den merkst du nicht. Merkst du sicher nicht, wenn keiner was sagt? Bin gespannt.
Ja, das stimmt.
Seid gespannt.
Das stimmt. So, jetzt bist du landwirtschaftlicher, also du bist jetzt Landwirt, um es auf den Punkt zu bringen.
Genau.
Aber wie kommt der Schritt jetzt zur Dorfladenbox?
Ja, grundsätzlich hast du natürlich dann auch, wenn du Gemüse anbaust, wie es bei mir war, die Idee, wie vermarktet ist, ich möchte das auch verkaufen. Dann habe ich das zuerst einmal über eine Abholbox gemacht, die ich mir selber direkt aufs Feld gestellt habe. Und habe dann aber auch zum Verarbeiten angefangen, habe dann angefangen, meinen Zucchini-Ketchup, das Zetchup zu produzieren, habe dann auch Spezialkulturen Chilis, da mache ich dann Chilisoßen draus. Natürlich brauchst du irgendwo einen Absatzmarkt, dass du das verkaufst. Und ich habe dann aber, nachdem ich ja insgesamt mittlerweile 9 Jahre ehrenamtlich bei der Regional Genial Ried im Traunkreis arbeite, das ist ein Arbeitskreis, wo wir ehrenamtlich versuchen, Direktvermarkter bzw. Landwirte, aber auch Betriebe aus Ried sichtbar zu machen, vor den Vorhang zu holen, und somit in Ried vorzustellen und die Leute sagen, hey, geht's regional einkaufen? Gleich, ob das jetzt dort ein Geschäftl ist oder ob das jetzt dort ein Landwirt ist, dass wir es einfach dann entsprechend, ja, einfach von Vorhang holen und sagen, das sind die Leute, geht's dort hier, kauft's ein. Und aus dem Titel heraus, weil wir versucht haben eben, ja, gut 2 Jahre lang haben wir da gewerkt, dass wir alle Landwirte rundherum sichtbar machen. Dann haben wir eine Landkarte produzieren lassen, eine handgezeichnete, wo alle Landwirte eingezeichnet sind, alle aus Ried. Plus dir ein bisschen aus der Nachbarumgebung, dass man quasi eigentlich sagen kann, du kannst alles, was du zum Kaufen und zum Leben brauchst, aus dem Lebensmittelbereich bei uns da in der Nähe einkaufen. Und haben die Bauern dann vorgestellt, haben einen Bauernmarkt gemacht, alle waren hellauf begeistert. Alle haben glaubt, wir haben jetzt wöchentlich am Bauernmarkt, das ist gleich im Wirtshaus geredet worden, das war natürlich dann nicht so. Fazit war, es ist noch...
In welchem Wirtshaus? Achso, die gibt es
nämlich in Adi. Genau, da wir gerne Werbung für ihn machen. Gut, dass er noch da ist, danke Adi, dass
der letzte, der die Fahne
du und die Marion für uns noch da seid, genau. Und letztendlich ist aber keiner direkt zu den Bauern hingefahren, weil keiner gewusst hat, wie geht das, was für Zeit ist das, ist da überhaupt wer da, haben die das verfügbar. Jetzt haben wir 2 Jahre lang später das Projekt nochmal gemacht und ich habe damals aber schon die Idee gehabt, man braucht eigentlich einen Platz, einen Ort, wo man alles auf einmal einkaufen kann, direkt von den Direktvermarkter aus der Umgebung und habe damals schon Kontakt zu der Dorfladenbox gesucht. Das ist die Dorfladenbox GmbH, die diese Container herstellen, 3x5 Meter Container, wo dann eben direkt vom Markt da drinnen alle quasi gesammelt ihre Produkte anbieten können. Aber es dann damals aus finanziellen Gründen aufgrund der Corona-Zeit nicht umsetzen können leider. Dann haben wir 2 Jahre später eben diesen zweiten Bauernmarkt gemacht mit demselben Ergebnis, das war heuer im Februar, dass die Leute wieder alle hingegangen sind, jeder hellauf begeistert ist, die Leute wollen das fördern, die wollen einkaufen, gehe aber keiner fort zum Bauern hin. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich ein bisschen Geld gesammelt, ich investiere und kaufe mir so eine Dorfladenbox und stöße direkt im Herzen von Ried direkt am Dorfplatz hin. Ich habe da die Genehmigung gekriegt von der Gemeinde, die haben mich da unterstützt, da der ganze Gemeinderat hat alle dahinter gestanden und habe dann gesagt, ich mache das in Eigenregie und setze das um, dass wir alle unsere Direktvermarktung rundherum, diesen, wie ich es gerne nenne, den verlängerten Arm ins Ortszentrum haben und da verkaufen können.
Jetzt kommt bei mir gleich eine Frage auf, weil der Einzelhandel ist ja sehr aggressiv in seinem Markt, in der Marktmacht, sage ich jetzt einmal. Hast du da, es gibt ja einen Spar-Einrad, gerade im Traunkreis kenne ich,
genau.
Hast du da Gegenwind gekriegt oder generell was, wo sich wer aufgeregt hat?
Aufgeregt, klassisch hat sich gar keiner. Nein, ich habe das Gespräch dann mit Horst gesucht, ich habe ihn herzlich eingeladen. Das ist der Betreiber bei uns im
Spar in Ried,
genau, ist ein privater Spar. Und wir sind ja gar kein Mitbewerber oder keine Konkurrenz. Ganz im Gegenteil, wir machen halt alles das, was es beim Spar nicht gibt. weil es sind ja bei uns jetzt keine klassischen Lieferanten eigentlich drinnen, die für einen Spar da sind, sondern eben Leute, die was eher glasstrukturiert sind oder halt wirklich versuchen, eine direkt vermarkteten Produkt an einen Mann oder die Frau zu bringen. Und da gibt es oft eben so Hürden wie, es gibt keinen EAN-Code, ja, oder es gibt keine Verpackungseinheiten und alle diese Dinge.
Oder Verfügbarkeit.
Verfügbarkeit, permanente Zeit, ja. Verfügbarkeit. Ja. Wie geht es mit Retouren, wie geht es mit der Lagerlogistik, wann kann ich liefern etc. Das kennen ja sehr viele nicht. Und die, so in Zahlen ausgedrückt, vielleicht 80% kennen das wahrscheinlich nicht. 20% hätten vielleicht die Power, dass das machen, wenn der Betrieb groß genug ist. Aber im Endeffekt, wie gesagt, hat es da keinen klassischen Gegenwind oder was gegeben. Wir haben ja geredet miteinander, das ist auch ganz wichtig, gerade in so einem kleinen Ort, wo wir leben, dass man sich ausredet, dass auch jeder offen mit offenen Karten spielt und wir haben da keine Konkurrenz.
Ich glaube, dass genug Platz für jeden da ist sowieso.
Ja, absolut, wie gesagt, und die wir abdecken da drinnen, die bei uns verkaufen, sind ja auch nur bei uns drinnen, also bis auf ein paar Ausnahmen. Genau.
Okay. Man muss auch vielleicht dazu sagen, ich durfte dankenderweise auch Teil dieser Eröffnungsfeier sein, die vor wie viele Wochen war es ungefähr?
Ich glaube 5 Wochen sowas, sonst ja, alles. Das war ja. Der 11. Oktober, was wir aufgesperrt haben, ist genau.
Und vielleicht dazu gesagt, Transeco geht offensichtlich gar nicht so schlecht, weil du hast gerade eine Riesenlieferung nachgeholt. Also gefällt mich wirklich sehr, muss ich sagen. Also A spricht es für dich, B war ich bei der Eröffnungsfeier, wo der ganze Ort oder sagen wir mal ein Großteil des Orts aufgetrickst ist, wo ich mir gedacht habe, okay, also die Resonanz ist da, weil das müsste ja nicht sein, wenn du da Pech hast, sagen die Leute, interessiert mich nicht. Aber jetzt vielleicht einmal kurz zum Thema Dorfladenbox. Das ist gar nicht so eine triviale Geschichte. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Dorfladenbox und einem Spar oder einem normalen Handelspartner?
Oder generell, vielleicht können wir es vorher kurz nochmal erläutern, was ist das genau überhaupt, die Dorfladenbox, dass wir dann zu dem kommen, wie
genau.
Unterscheidet sie
im genau.
Einzelhandel?
Sorry, ja.
Weil was mir war das ja überhaupt? Das am Anfang, ja. Was die überglaubt, ich bin ein bisschen blauäugig und natürlich super, super gut vorbereitet, wieder mal daherkommen. Da habe ich gefragt, bist du der von der Dorfladenbox? Und dann hast du mich schon ein bisschen aufgeklärt. Und ich glaube, dass das mega interessant ist. Unsere Zuhörer haben aufgeklärt, woher kommt die Dorfladenbox? Ist ja heimisch, ist ja Wels, glaube ich, oder? Die GmbH. Und wie kann man sich sowas vorstellen? Wie läuft das an? Du bist ja dann praktisch ein Mieter oder ein Pächter oder Franchise-Nehmer einer Dorfladenbox. Und wie kommt man da rein? Was kann man da machen? Weil vielleicht hätten mehr Leute Interesse dran oder bei dir Kunden zum
Beispiel. Ich wollte gerade sagen, ich kenne auch witzigerweise jemanden anderen, der das mit einem anderen Betreiber macht und er hat gesagt, wenn das richtig gemacht ist, es ist keine blöde Geschichte. Und darum, vielleicht erzähl ein bisschen was. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das und wo kommt es her? Und weil ich glaube, viele Leute wissen das wirklich nicht.
Der Urgedanke, zumindest die Geschichte, was mir der Thomas und der Johannes, das sind ja die zwei Besitzer und die mit einem dritten, allerdings muss ich dazu sagen, die Idee gehabt haben eigentlich. Der Johannes ist ein Landwirt und der Thomas ist bester Spezi von ihm und der ist eben zu ihm heimgefahren und hat gesagt: Du, ich brauche das Fleisch, der Schweinebauer. Und irgendwann hat sie Frau gesagt vom Johannes, du Thomas bist ein super lieber Kerl, aber ich brauche dich nicht jeden Sonntag bei uns daheim.
Ich glaube, der ist Fleisch und Ritter unter Anführungszeichen kauft, wahrscheinlich wollen sie ein Bier saufen.
Ja, mitunter, also die genaue Geschichte.
Ist Speck nicht auch Fleisch?
Ja, genau.
So genau. Was dann ist gekauft worden, ist kann ich nicht genau sagen, aber de facto ist da dann die Idee entstanden, dass man eigentlich ein super war, wenn man vom Landwirt rund um die Uhr Produkte zur Verfügung hat und nicht nur dann, wenn der Landwirt daheim ist oder wenn der halt seine Öffnungszeiten hat etc. Und daraus haben sie gesagt, okay, der eine ist Programmierer, der Thomas, der andere ist der Landwirt. Dann haben sie noch einen dabei gehabt, der sich ums Marketing kümmert hat. Die haben sich zu dritt zusammengeschmissen und haben halt dann dieses Konzept der Dorfladenbox entwickelt und haben, ich glaube, an einem ersten Markt haben sie gesagt, wir sollen uns selber zusammengezimmert und dann haben sie sich halt auf so Container machen lassen. Die Container sind 3x5 Meter groß, da ist ein fixfertiges Regalsystem drinnen, da sind 5 Kühlschränke drinnen, da ist eine Tiefkühlbox drinnen. Ganz wichtig, es ist ein Überwachungssystem drinnen, ein sehr, sehr gutes. Und du hast nur Zutritt zu der Box, wenn du eine App auf dem Handy installiert hast, mit dem du dich registrieren musst. Was de facto nichts anderes heißt, wenn der reingeht, weiß ich zumindest als Betreiber, wer bist du, der was da drinnen ist. Das ist, wenn du einen Autounfall hast und da lässt das Nummertafel dort liegen und du fährst weg. Ist das auch nicht gescheit, wenn du dort dann stehen gehst, ist genau das Gleiche. Man weiß zumindest, wer ist es, der da drinnen einkaufen geht. Und das ist ein Riesenpunkt gewesen auch bei mir. Ich habe in 3 verschiedene Läden verkauft damals. Und das hat mir auch sehr schnell die Augen geöffnet und gesagt, das ist ein super System von der Dorfladenbox, weil überall, wo Bargeld im Spiel ist und wo du kein Zutrittssystem hast, gängen irgendwann die Leute rein, die halt ein bisschen kriminelle Gedanken haben und nehmen da das Geld weg.
Oder angesoffen sind, irgendein so
Lastgezimmer. Ja, oder irgendeine gute Idee haben und dann hast du halt einfach das Geld weg. Und das ist nicht nur der finanzielle Schaden, es ist dann auch emotional irgendwann sehr, sehr erdrückend und macht dich eigentlich nicht glücklicher.
Also, aber Bargeld Man kann auch mit Bargeld zahlen?
Nein, kann man eben nicht. Und das ist der springende Punkt. Da drin gibt es keinen Bargeldautomaten. Da drinnen gibt es nur die Möglichkeit, entweder über Monatsabrechnung zu zahlen, über einen SEPA-Lastschrifteinzug, den man im App selber einstellen kann, damit die Bankdaten hinterlegt. Oder man zahlt drinnen ganz konventionell mit einer Bankomatkarte. Mhm. Aber das App braucht man quasi, dass man drinnen das Kassensystem, was man von einem normalen Laden kennt, ersetzt. Weil mit dem Handy, was du hast, mit dem App, kannst du dann mit der Kamera die Produkte abscannen. Am Ende sagst du bezahlen, dann gehst du zum Bankomat, holst die Karten drauf und die Produkte kannst du mit heimnehmen.
Okay. Also das heißt, eigentlich brauchst du von der Hardware wirklich nur das Bezahlsystem da drinnen, oder?
Genau, das Bezahlsystem selber, im Prinzip den Bankomat-Terminal, den musst du nur kaufen. Sonst ist das Kastl fixfertig hergerichtet, wenn man sich das kauft. Ich selber habe mir die Dorfladenbox gekauft einfach, habe mir die dort aufgestellt. Und das ist ein Franchise, das heißt, man hat eine Abgabe dann auch vom Umsatz sozusagen. Aber ganz wichtig ist es, ich bin jetzt kein Händler, sondern ich bin nur der Betreiber, ich bin der zur Verfügung stellende, die Verfügung stellende Fläche eigentlich, ja, genau, die Hülle.
Und die gehört mir. Die Landwirt bzw. die Produzenten mieten das sozusagen, oder? Kann man das so sagen? Oder ist das eine Regalmiete?
Ja,
oder?
Sie können eigentlich kostenlos ihre Produkte dort anbieten zum Verkauf. Und in dem Moment, wo das Produkt gekauft wird, das gehört ja bis zu dem Moment, wo der Kunde dort kauft, immer noch im Direktvermarkter. Und erst wenn der Kunde das Produkt kauft, gehört das Produkt dem Kunden. Mir als Betreiber hat das Produkt dazwischen noch nie gehört. Also ich bin jetzt kein Händler, weil ich habe keinen Einkauf-Verkauf, sondern ich habe dann lediglich unterm Strich dann eine umsatzbezogene Regalmiete. Das heißt, erst wenn der Direktvermarkter sein Produkt drinnen verkauft hat, wird am Ende des Monats der ganze Summe wird dann quasi gesammelt auf seinem Konto. Der kriegt das ganze Geld von dem, was da dann Umsatz gemacht ist, ausbezahlt. Und er ist mir dann quasi diesen prozentuellen Anteil an Regalmiete schuldig, die er dann abzogen kriegt.
Genau. Und vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, weil meine Mutter war ja bei der Eröffnung dabei, weil die habe ich natürlich gesagt, hey, komm vorbei, weil das ist ums Eck. Und ich sage, hey, das war ja eine Alternative. Und die hat ein bisschen Sorge gehabt am Anfang, wie es jetzt da reinkommt. Also überhaupt physisch in die Box eintritt. Erklär mir, wie funktioniert das? Weil Menschen haben, wenn es eine kleine Hürde gibt, sofort Angst und biegen ja, sofort
links. So wie Technik, die
Hürde genau.
Ist ein Thema.
Ja, die Hürde ist quasi, grundsätzlich brauchst du ein Smartphone und das Smartphone muss eine Kamera drinnen haben und muss man mit dem Internet verbinden können. Das sind so die Grundvoraussetzungen, weil du brauchst das Smartphone dann mit dem QR-Code, den man startet. Mit dem QR-Code braucht man Zutritt zum Zubehalten bei der Tür, dass die Tür überhaupt einmal aufgeht, sonst kommt man in die Box ja gar nicht rein. Somit bist du dann da drinnen und dann brauchst du das Smartphone zum Einkaufen. Natürlich ist diese Hürde, gerade diese digitalen Geschichten immer für ältere Personen oft schwierig oder für Leute, die sich generell mit Technik schwer tun. Darum haben wir damals auch gesagt, bei der Eröffnung, wir werden gleich mal eine Woche lang einen begleiteten Einkauf machen. Haben sie dort eine Woche lang jeden Tag wirklich von Vormittag, Nachmittag immer 4 Stunden, also gesamt ganzen Tag 8 Stunden hingestellt und haben die Leute einfach gesagt, das App zu installieren. Wie gehe ich einkaufen? Wie funktioniert das? Wie ist das mit dem Warenkorb bis zur Bezahlung hin, bis er heimgeht? Weil dann hast du auch wirklich das Vertrauen gehabt und wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir innerhalb von der ersten Woche 260 verschiedene Kunden in der Dorfladenbox gehabt haben. Was in einer Woche.
Und Unique Users.
Oder? Aber es muss barrierefrei sein, also vom Geist her. Ja, genau. Es muss ganz einfach genau. sein. Weil, wie du schon mal eingangs gesagt hast, die Leute wollen nicht zum Bauern hinfahren, obwohl es das eine ganz gute Lösung war. Die wollen alles zentral haben, wie beim Supermarkt ein wenig, aber einfach regional. Das wollen sie schon, aber zu viel Action, die darfst du dann auch nicht sehr viel nehmen konnten. Ich meine, mich fasziniert es aber, dass gewisse Orte keine Fleischhocker mehr oder keine Bäcker mehr haben, die sind ausgestorben, weil sie lieber in der Backbox einkaufen. Dann denke ich mir, warum fährst du denn einfach die paar Meter in den Ort? Ja, weißt du, einmal, ich habe keine Zeit gehabt, das ist einmal. Aber die tun es eigentlich immer, die Leute, so fair muss man sein, das ist die Wahrheit. Und dann sterben die Sachen aus und darum ist es das cool, dass man sowas wieder am Platz zusammenhält, dass man das ja die Regionalität wieder herzahlen kann. Was man zu bieten hat da.
Ich glaube, der Emil hat es letzte Woche eigentlich ganz gut gesagt. Jeder würde gern die Sachen vom Bauern haben, aber die Action damit, dass man es wirklich besorgt, ist ihnen dann doch zu viel. Und dann geht man doch wieder zum ganz fetten Super-Hypermarkt, weil einmal stoppen, alles shoppen. Weißt du, das ist dann, da ist man dann doch.
Ja. Darum sind viele Leute heuchlerisch unterwegs.
Ja, genau. Das ist einfach so.
Wort.
Genau. Jeder erzählt da, er kauft nur regional.
Nur das Beste und nur ganz viel Fleisch.
Dann schaust du rein, dann siehst du die ganzen X-Budget und Spezial und Holodrido. Also das heißt, du gehst rein mit dem Handy, Hast du wahrscheinlich einen QR-Code oder irgend sowas? Oder?
Genau, der QR-Code ist quasi die Zutrittskontrolle, ja. Ist am Start vom App gleich da.
Genau. Halt mal zu. Dann geht die Tür auf, so, dann stehst du drinnen. Ich erkläre ein bisschen das Einkaufserlebnis, wie funktioniert so eine Box? Nur so ganz grob.
Also grundsätzlich, das Erlebnis ist einmal für die Ersten, die drinnen sind, wow, bist du deppert, was die für Sortiment haben.
Kann ich bestätigen, ich war ja schon drinnen einkaufen zweimal und genau, da stehst du drinnen und es fühlt sich übrigens viel größer auf, wie es eigentlich ist.
Ja, es sind tatsächlich, wenn man sagt, 3x5 Meter, das sind 15 Quadratmeter, das ist eigentlich in Wahrheit nichts. Ja. Ich komme aus dem Elektro-Großhandel aus, also Einzelhandel aus, wo es wirklich Riesengeschäfte gewesen sind und wenn du dann die Logistik hast, in so einen kleinen 3x5 Meter Container, man kann nicht mehr im Markt sagen, dort Produkte einzubringen und wir haben zum Start über 440 verschiedene Produkte drin gehabt. Das Sortiment wird jetzt dort nur erweitert auf gut 500 Produkte, bis wir dort wirklich dann alles drinnen haben.
500 verschiedene Produkte?
Genau.
Das ist wow, das ist ich wollte gerade sagen, in einem Container. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber geil.
Ja, man kann dort eigentlich nur einmal in die Höhe gehen, bis halt dann die Decken, bis du anstehst, weil in die Braden geht nichts und ich habe da zusätzlich Fachböden am Boden eingezogen, ich habe da Zwischenregale eingezogen, wir haben da ein bisschen umgebaut und ein wenig, weil ich halt ein wenig einen Vogel habe, was das anbelangt, weil ich selber gesagt den Handel gelernt habe und weiß, worauf drauf ankommt, wo die Produkte hinkommen, was man ein wenig herzeigen muss. Lange Rede, kurzer Sinn, man steht dann da drin und sagt, wow, bist du narrisch, voll cool, was da alles gibt. Man geht rein, hat rechts zwei Kühlschränke, da ist grundsätzlich alles drinnen, was Fisch und Fleisch ist. Wir haben da drinnen Lammfleisch, wir haben drinnen Fisch, wir haben drinnen Rindfleisch, konventionell und sogar Bio. Wir haben drinnen Schweinefleisch und wir haben drinnen Bio-Huhnfleisch. Also das ist wirklich allein vom Fleischangebot her extrem groß. Und da sind nicht über Schlachttage.
Gefroren?
Das ist gekühlt, das gekühlt. Sind die Kühlschränke sind das. Das sind je nachdem, wie die Schlachttage sind, liefern die dann. Die Händel kommen zum Beispiel jede Woche einmal am Donnerstag. Der Fisch kommt auch am Donnerstag und das Lammfleisch kommt alle zwei Wochen. Und je nachdem, das Rind und Schwein und so weiter, das ist halt dann, wann die Schlachttage sind. Da ist dann ein Frischfleisch da und nachher gibt es aber alles auch in der TK, also in der Tiefkühltruhe, die drinnen ist, ja. Weil wenn man gar was braucht, ist dort auch was verfügbar.
Übrigens, ihr habt es gehört, dann kommt das Frischfleisch
und dann kommt der Natursekt.
Genau.
Genau.
Es ist leider aufgelegt gewesen, tut mir leid.
Und wir haben beides drinnen, wir haben Frischfleisch und wir haben auch mehr oder weniger Natursekt natürlich drinnen. Weil
über den Stömski ist ein richtig frisches Fleisch, müssen wir noch reden.
Ja, müssen wir uns wieder ein bisschen ansetzen. Ja, aber kannst du diese praktisch, du bist jetzt, du hast das gekauft. Musst du dann an die Dorfladenbox nur Abgaben zahlen oder bist du jetzt der eigene Herr in den 15 Quadratmeter Space?
Ich bin grundsätzlich mein eigener Herr, das heißt, ich bestimme über das komplette Sortiment drinnen. Ich suche mir alle direkt vom Markt rundherum selber zusammen. Ist ganz wichtig, dass auch wirklich tatsächlich dort regionale direkt vom Markt drinnen sind und nicht irgendwelche, die jetzt da 70, 80, 100 Kilometer weit weg sind, weil ja nicht nur die Regionalität ganz wichtig ist, sondern in Wahrheit ja der ökologische Fußabdruck auch ein Thema spielt. Dass dann eben nicht die Ware wieder extra von ganz weit irgendwo herkommen muss. Es ist ja besser, man verzichtet einmal eine Zeit lang was, das was nicht verfügbar ist, als dass man es wirklich auf Biegen und Brechen rausfordern muss, dass man sich theoretisch aus Tirol irgendeine Ware herholt, nur damit es halt da ist. Ja. Saisonal, regional ist da das Thema, das steht da im Vordergrund.
Machst du Werbung auch für das?
Ich mache grundsätzlich Werbung aktiv auf Instagram und Facebook. Mhm. Da sind wir im Prinzip täglich mit einer Story drinnen. Wir haben jede Woche ein Wochenprodukt in Fokus, wo wir einen Artikel hernehmen, wo wir dann auch unsere Direktvermarkter da haben. Mit denen machen wir ein Kurzvideo, die stellen sich kurz vor, wer sind sie, woher sind sie, was machen sie, wie bewirtschaften sie im Betrieb und was für ein Produkt ist das, was wir da gerade als Wochenprodukt in den Fokus stellen. Wobei wichtig ist, eins, wir wollen da jetzt nicht den Preis verreißen mit dem Wochenprodukt, wo man sagt, Wochenaktion minus 25% auf Fleisch.
Also wie die berühmte
volle Katastrophe.
Letztzeit, die Aktionsrabatt.
Ja, Rabattaktionen hin und her. Willen,
was es in Österreich gibt.
Das darf es auf Kampf sein, es soll einfach nur das Produkt in den Fokus gestellt sein, dass man weiß, was ist das.
Wer steht dahinter vor allem, ist glaube ich ganz wichtig, oder?
Und das Gesicht dahinter und der Betrieb. Dass die Leute auch einen Bezug dazu haben. Es ist ja auch so ein bisschen der Mindset, der bei mir dahinter steht, ich möchte ja nicht, dass die Leute einkaufen gehen und sagen, hey, geh zum Leumüller Stefan in die Dorfladenbox einkaufen, sondern die sollen einkaufen gehen rein und sagen, bah, ich habe mir beim Doppelhof die Milch gekauft, ich habe mir mal steinergutes Fleisch gekauft und ich habe mir gerade ganz Gas beim Salaböck Günther den Fisch gekauft. Das muss hängen bleiben. Und am Strich müssen die rausgehen und sagen, ich war bei den Bauern einkaufen. Aber nicht bei mir, ich bin nur die Hülle.
Ist, jetzt mal eine blöde Frage, das ist mir bei Nummer von eingefallen, ist Dorfladenbox, ist das eine Corona-Geschichte? Corona-Baby, oder waren das vorher schon?
Nein, die waren vorher schon da. Allerdings natürlich zu Corona ist das extraordinär gut gegangen, klarerweise. Ja, voll. Und man muss auch dazu sagen, dass man dann den Peak, was damals gegeben hat, den kann es gar nicht halten, weil die Möglichkeit nicht gewesen ist. Aber es war vor Corona schon ein Thema, ja. Also das ist.
Okay. Ich glaube, jedem ist dann bekannt worden, richtig um den Kopf. kommen, in den Sinn kommen, wie er es gesehen hat, einmal in die Corona-Zeiten.
Also der Gedanke ist schon lange da gewesen anscheinend. Ja.
Ich meine, ich habe schon die Idee natürlich, dass man in Ort oder die Regionalität an einem Punkt zusammenfasst, finde ich super gut. Ich finde es halt, ja, ich habe halt geglaubt, dass das nicht ewig halten wird, wenn du jetzt so eine Ladenbox machst, was halt alles hat, was einfach ein Supermarkt in klein ohne Öffnungszeiten ist. Weil das war ja auch ein Riesenthema, glaube ich, gerade in der Corona-Zeit, wo sich der Handel mehr aufgeregt hat. Hey, pass auf, wenn ihr einen Handel setzt, dann müsstet ihr eigentlich an die Öffnungszeiten halten. Das war mir ein Thema. Aber das umgeht sich ja, weil du nur die Fläche anbietest.
Ja, wie gesagt, ich bin kein Händler. Mir gehört die Ware zwischendurch nie. Das ist alles direkt an einen Kunden verkauft. Und das ist der Vorteil, wo wir tatsächlich die Möglichkeit haben, zumindest dort, wo wir sind, 024, 7 Tage die Woche offen zu halten, was er direkt vom Markt ja gesetzlich darf. Mhm. Und zu dem Thema Abgabe, es ist ein Franchise, das heißt, das CI, was rundherum steht, die ganze Aufmachung, beziehungsweise die ganze Warenwirtschaft, muss man in Wahrheit dann sagen, die kommt von der Dorfladenbox selber. Und das ist aber auch ganz wichtig, dass die da sind, weil die kümmern sich im Notfall, wann irgendwas ausfällt, sei es systemgesteuerte Sachen, überwachungstechnisch irgendwas, die Wawi steht oder sowas, die kümmern sich drum und dann ist ad hoc lösen das Problem. Das heißt, das, was du als Betreiber dann nicht kennen musst, du musst kein Computerexperte sein. Und du hast für das, dass die das zur Verfügung stellen, vom Umsatz bezogen, was ich die Regalmiete ja quasi habe, von dem ein Prozentteil auch an Abgabe zu leisten.
System dann praktisch.
Genau, ich nutze das System von denen. Es gibt da andere, die solche Systeme machen, die das in Österreich anbieten. Es gibt aber keinen, muss ich ganz ehrlich sagen, der das auf derer Professionalität macht, nämlich auch für die Leute, die was das hinliefern. Man hat alle Möglichkeiten der Auswertung, man hat einen super Überblick und das Wichtigste im Hintergrund ist das, es ist watschen einfach zum Bedienen, auch für einen Bauern. Weil ein Bauer hat nicht die Zeit, dass er sich hinsetzt und das Computersystem studiert und lernt. Ja, das muss einfach gehen, schnell gehen. Ich brauche keinen E-Code haben. Ich habe mir da einen Pickel drauf, einen QR-Code-Pickel, was von der Dorfladenbox kennen wir das anlegen. Der QR-Code-Pickel pickt sich das auf und kann es bei uns im Laden verkaufen.
Wenn jetzt einer zuhört und denkt sich, hey, ich bin aus der Region, ich habe echt ein geiles Produkt, da könnt ihr mal anklopfen, ob das interessant war. Wie läuft das an? Wie tritt man mit dir in Kontakt? Wer führt das vor allem? Das ist ja vielmehr eine Frage. Wer führt das nach? Weißt du wirst dann nicht zu den Bauern fahren, wirst das auch nicht dann auffüllen. Machen Sie das so selber? Oder wie kann man es vorstellen?
Genau so ist das. Also der Erzeuger quasi führt die Ware selber hin, rammt die Ware ein. Wenn er Sachen hat mit einem MHD, ist er natürlich selbst auch verantwortlich, dass die Produkte entsprechend rechtzeitig wieder rauskommen. Als Betreiber natürlich ist man schon da und schaut auch, ich bin zum Beispiel mindestens jeden zweiten Tag drinnen, alleine schon aus dem Titel heraus, dass man ja sauber machen muss.
Durchgehen.
Ja, die Ware wird nachher wieder Viererkrug, das wird die Preistafel kontrolliert, teilweise wird ein bisschen umgestellt, optimiert und halt auch mit zusammengeholfen. Also das Wichtigste ist generell, das Zusammenhelfen ist das, was uns stark macht, das Miteinander, nicht das Gegeneinander. Und es ist ja jeder herzlich eingeladen, der irgendwo ein cooles Produkt hat, wo er sagt, ich würde das gerne der Direktvermarktung verkaufen und darf das rechtlich auch. Wir unterstützen auch Manufakturen, die Möglichkeit haben, eben auch eine Direktvermarktung zu verkaufen und handwerkliche Betriebe. Das heißt, wenn einer, wir haben zum Beispiel dann die Oma Lieb, die macht so selbstgenähte Sachen, die darf die Sachen auch bei uns verkaufen, macht das als Kleingewerbe. Sagt man wieder Gewerbe, ja, nein, aber es ist eine Manufaktur und durch das, dass sie rund um die Uhr verkaufen darf, da drin haben wir es auch da. Aber in erster Linie geht es darum, die Direktvermarkter, alles was im Lebensmittelbereich ist, zu pushen und denen die Möglichkeit geben, einfach dort eine Ware zu verkaufen. Aber liefern und anholen, zum Beispiel austauschen etc., müssen sie es selber.
Okay.
Genau.
Deswegen auch dieser Regionalgedanke, weil du ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, im Umkreis nahe bist, wenige Kilometer, dann ist das ja möglich. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein kleiner limitierender Faktor des Themas Dorfladenbox. Ich bin ja selber Teil dieses Netzwerks und darf schon ehrlicherweise die dritte Dorfladenbox beliefern, weil eine leider aufgehört hat. Aber das ist, also wenn jemand sagt, ich würde gern 10 oder 20 Dorfladenboxen beliefern, ist das technisch fast nicht machbar. Oder sagen wir mal, du müsstest sehr viel herumfahren. Das ist für dich ein bisschen schade.
Oder du konzentrierst dich darauf, dass du sagst, du baust dein Business drauf auf. Es ist immer die Frage, wo möchte ich selber direkt vom Markt dahin? Ich bin ja zu dem ganzen Thema auch gekommen, weil ich beliefert ja auch nicht nur meine eigene Dorfladenbox in Ried im Traunkreis natürlich, sondern ich beliefert Wöls, Schleißheim, Sippach, Zöll und Eberstedt, Zöll. Hab da meine Produkte drinnen, fahr da mal Runde und hab mein Rahl beieinander. Wenn ich jetzt sage, bei mir natürlich im Bereich Zucchini-Ketchup und Chili-Sauce, muss ich so ehrlich sein, kann ich noch nicht davon leben. Da bin ich froh, dass ich noch ein anderes Standbein habe. Aber wenn jetzt einer sagt, beispielsweise, ich bin ein Milchviehbetrieb, und habe da drinnen, wie es bei uns zum Beispiel ist, einen ganzen Kühlschrank, was wir nicht von allen Lieferanten haben. Und die fährt bei uns zum Beispiel der Doblerhof zweimal in der Woche zu uns. Die kommen am Montag und am Donnerstag und liefern frische Milch, Joghurt, Käse, alles was rund um die Milchverarbeitung gehört dazu, liefern die nach, weil das natürlich schon Hauptnahrungsmittel sind, Milch, Fleisch, Eier, solche Dinge, wo man sagt, man kann mit dem unter Business machen. Und wenn du sagst, eben 5, 6, 10, 15 Dorflandboxen, ist ja nicht ganz wichtig, sie müssen in der Nähe sein. Weil dann bringt es nichts eben Salzburg, Tirol und Oberösterreich. Das muss schon im Kernzentrum von einem Gebiet bleiben.
Kann man so grosso modo sagen, was die wichtigsten Lebensmittelkategorien drinnen sind? Wo man sagt, das sind die Dinge, warum die Leute kommen?
Ja, schon ganz klar. Also das Fleisch ist natürlich ein Riesenthema. Gerade Frischfleisch.
Übrigens, stopp, da muss ich jetzt gleich einwerfen, jetzt, weil wir wurden hingewiesen, dass wir unsere schlechten Witze ein bisschen besser auf die Folgen verteilen und jetzt fahren wir gleich mal mitten rein. Thema Frischfleisch und Fleisch habe ich den Chuck Norris Witz der Woche. Ich würde sagen, Jingle ab.
Chuck Norris Witz der Woche.
Halt euch fest, seid ihr bereit?
Ja. Also sowas von.
Wir sind aber sowas von bereit.
Chuck Norris isst zu jeder Mahlzeit ein Steak. Meistens vergisst er vorher, die Kuh zu schlachten. Weil wir gerade beim Fleisch waren.
Ja, ey,
aber warte, jetzt lege ich noch einen drauf, der hat mir nämlich wirklich gefallen. Chuck Norris spielt nicht Gott. Spielen ist für Kinder. Den fände ich aber wieder zuckersüß.
Hey, laden wir den mal ein zum Podcast. Wo lebt der überhaupt noch?
Gott oder Chuck Norris?
Das ist hier die Frage. Lebt der Chuck Norris, wisst ihr das?
Keine Ahnung, wie gehen wir davon aus?
Ja.
Der kann, ich meine, der spielt mit Tod meistens. Der spielt mit Tod meistens
Lieren. Genau, nicht an Würfeln, oder?
Würfeln, genau.
Verloren! So, also Fleisch war ein Thema.
Genau, Fleisch, dann eben Milch. Wir haben nicht nur Milch drinnen, wir haben auch Ziegenmilch, also Produkte aus der Ziegenmilch, verarbeitete Produkte, eben Käse und so weiter. Eier, das ist ein Riesending, also Eier sind immer unter die Top 3 der bestverkauftesten Artikel generell, was man drinnen haben muss. Und dann ist halt, wenn du das hast, natürlich der Fisch ein Riesenthema bei uns auch. Also wenn wer frisch Fisch drinnen hat,
das ist stimmt, eine ganz klasse Geschichte. Ich kaufe da mal in Grimmsmünster, wenn ich mir denke, ich möchte jetzt einen Fisch haben, wo gehst du denn hin?
Ja, es ist tatsächlich schwer. Also wir haben
kriegst wahrscheinlich nichts.
Wir nicht, haben oder? Bei uns in ja. Sales Fischzucht ist das bei uns in der Mühlau. Das ist, ich sag, von der Dorfladenbox 2-3 Kilometer entfernt, wenn man die Luftlinie nimmt. Nur ist das leider Gottes ein Fischteich, wo du nicht einmal zufällig vorbeikommst, wenn du irgendwo hinfährst. Das heißt, du musst tatsächlich in die Kurven hinten, oben um die Kurven, rein um die Schremsen, durch den Wald durch und dann da zum Teich. Und dann musst du halt froh sein, wenn der Sali da ist. Also wenn du vorher nichts bestößt. Du
kannst hinten zuverfährst, oder? Fischervereinigung, für die Genossenschaft.
Ja, genau, der liefert eben auch die Fische dann für andere Teiche und so weiter. Und für den war das jetzt da ein riesen Challenge am Anfang zu sagen, wie kann ich das dort verkaufen? Geht das überhaupt? Kann man da einen Umsatz machen? Macht das einen Sinn? Das ist ja auch ein verderbliches Produkt. Fisch muss das nicht aufpassen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Fisch ist bei uns eine, also abends aktuell unter die Top 10 Produkte haben wir die Fischseiten von ihm.
Cool. Ich muss zugeben, der Sali war bei uns schon mal bei einer Transeco-Jahresfeier. Das war ein Jahr vorher, glaube ich, bevor wir uns kennengelernt haben. Und ich war erstaunt, wie viel das da gegangen ist, weil bei ihr war ausverkauft. Und das war, was der unser kleine Feier mit 150 Grad und er hat gesagt, wie, also, weil er gar nichts mehr mit.
Ich glaube, wenn gute Fischprodukte sind, wenn Grimmsmünster und Baumarkt steht auch bei einer, der Fischräuchern und Fischaufstrich machen, ja, das geht wie die Färbe. Wenn du es anbieten musst du es.
Und das hat einfach, was der da gehst,
du mir denkst, Und du brauchst vor allem jemanden, der was in der Region ist. Wenn du jetzt keinen Fischteich in der Nähe hast oder keinen, was das macht, hast du keine Chance. Aber dadurch, dass wir wirklich gesegnet sind bei unseren Rüden mit den ganzen Erzeuger, die wir rundherum haben, ist Fisch bei uns absolut ein Hauptthema. Wir haben Freilandeier, wir haben Bio-Eier, wir haben Wachteleier. Und das halte ich fest, Wachteleier ist einer der Top-Produkte. Unglaublich, ja, das haben wir da aus den Highlands von Grimmsmünster. Kommt das von Bürtelmeier. Der macht übrigens auch Safran, muss ich gleich dazu sagen. Wir haben Safran als Gewürz drinnen bei uns. Geil. Regional aus Grimmsmünster.
Geil.
Also wir haben wirklich Sachen drinnen, die man oft...
Grimmsmünsterer
Safran. Ja, aus den Highlands von Grimmsmünster.
Oberhalb nämlich Highlands aus Grimmsmünster. Franz McLeod.
Grimmsmünster Safran macht. Weiß ich gar nicht.
Ja, der macht Safran und Wachteleier. Also Wachtel haben wir.
Also Wachteleier, ich habe ja gleich ein Backel mitgenommen, weil ich habe gesagt, Alter, Wachteleier, how geil is that?
Ja, und vor allem die Wachteleier-Schere nicht vergessen.
Jetzt wollte ich gerade sagen, und damit komme ich mit der Wachteleier-Schere heim, sagt Eva, das hast du denn da schon wieder mitgenommen? Dann habe ich hab erklärt, das ist eine Wachteleier-Schere. Den Blick, den kann ich nicht einmal reproduzieren.
War er besser oder erstaunt?
Nein, oder war so eine Mischung aus, es war so eine Mischung aus.
Hat der Hand was?
Ja, da bist du wo angerannt.
Wie es die Urbe ausschaut praktisch.
Fast. Nein. In dem Fall war es wirklich so, weil ich bin da mit der Schar da gestanden, hab's dann aufgeschnitten oben und hab mir dann Spiegeleier gemacht damit. ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie man die wirklich macht, aber ich habe mir so Spiegeleierchen gemacht, die waren zuckersüß. Die hab ich, eigentlich habe ich mir normale, glaube ich, 2 oder 3 Eier gehabt und dazwischen habe ich dann die Wachtel eine.
Dass die Leerräume auffüllt oder was? Als Filler praktisch.
Ja, dann 12 so kleine Wachteleierchen dazu.
Was nimm die 5 Eier. Ja, genau. Und Speck.
Nein, das, also.
Kein Speck, das gibt es sogar nicht.
You heard it first. Bei Eiern tue ich tatsächlich lieber gern einen guten Schinken drunter.
What? Du und kein Speck?
Ja, weil.
Das ist ein Sündigen bei dir, nicht?
Nein, Schinken. Das wird mir dann zu fett.
Ja, genau, Alter, was ist das für ein Scheiß? Der Handritz von Fett. Wir haben nicht, du musst wissen, wir haben nicht vor kurzem. Trainetag gehabt, eine Freundin von mir, die kennt sich sehr gut mit Ernährung und so aus. Und sie haben gesagt, wir machen die besten 3 Sachen, was wir schnell machen, gesund sind. Und bei dem ist bei jedem Gericht der Speck vorgekommen.
Naja, das war ein Teil des Gerichts.
Naja, aber das ist eigentlich
ein Haus von Speck Gewürz. Speck ist ein Gewürz.
Bei Speck hast du klar geredet. Bei den anderen so.
Ja, die schon lange. Gemüse überbacken.
Wenn du einen Speck am einen da hast, brauchst du kein Ü-Meine da.
Das ist der große Vorteil. Ich habe einen relativ mageren Speck meistens. Also.
Genau.
Ja, wenn man ausgelassen ist.
Darf es ein bisschen mehr Olivenöl sein? Nein, ziemlich ausgelassen Speck, der ist schon auf der Seite.
Übrigens, also natürlich nur mehr doppelt. Übrigens, mir ist heute die Ansa-Idee gekommen. Und ich lasse euch teilhaben dran.
Bitte sehr.
Weil Speck schneiden auf kleine Würfel ist mir, glaube ich, langfristig auch zu viel hocken. Weil, und ich würde den selber, also Speck, mir schenken tatsächlich viel Leute jetzt Speck in letzter Zeit. Komisch. Jetzt habe ich, glaube ich, schon 10 so Ränken Speck daheim, wirklich. Und friere es gleich ein, weil was tue ich mit so viel Speck?
Glaubst du, dass das vom Podcast kommt?
Vielleicht.
Leute, auch die suchen, ich trinke gern Bier. Bier, habe ich gesagt. Bier. Oder mir hat doch keiner was geschenkt. Und na doch, mir hätte mir wer was geschenkt, die Ritter Sportschokolade. Aber ja, die ist nicht zu mir gekommen. Die ist nämlich im Hause Hauser.
Im Hause Hauser vielleicht. Verdunst.
Die ist einfach in Luft.
Ja. Uff. Nein, ich glaube, ich habe jetzt die super Idee, wie man aus Speck wirklich ein Gewürz machen kann. Schneiden freut mich nicht mehr. Ich werde es jetzt durch einen groben Wolf durchtragen. Und dann eingefroren. Und dann greife ich eine praktisch ins Gefrierfach und dann habe ich wirklich so einen grisselten, also wirklich ein Gewürz, weißt
du? Also ja, weißt du, was machst du? Du fühlst wie, wenn du Schuh machst, in die Eisstabball.
Ja, genau,
in
die Eisstabball. So. Ja, genau. Und dann du druckst dann raus.
Aber du brauchst größere Eisstabball.
Ich habe so große. Ja, da kenne ich mich aus.
Hey, so jetzt kommen wir zurück.
So, wir haben gehabt Fleisch, Milch, Fisch.
Genau, Eier. Und dann ist essentiell noch, wenn du hast, Gemüse. Also Gemüse haben wir.
Gemüse?
Ja, wir haben tatsächlich sehr, sehr viel Gemüse. Gott sei Dank, jetzt auch noch zu der Jahreszeit. Also gerade im Salatbereich noch was. Wir haben Karotten, was der Lagergemüse. Mhm. Wir haben ein Kraut drinnen. Wir haben natürlich jetzt dort einen Kürbis, Zwiebeln, Rana, alle diese Dinge, die was halt noch verfügbar sind. Und wenn natürlich dann die Saison wieder anfängt, dann, wenn das Frühjahr kommt, was dann wieder losgeht, dann haben wir tatsächlich alles, was es an Gemüse geben wird. Und das ist schon ein Cash-Cow, unter Anführungszeichen, muss man sagen, für den, der es rein tut, weil die Leute in so eine Box einkaufen gehen und ein frisches Gemüse kaufen, ja, vom Bauern. Und dazu ist das bei uns alles Bio auch, muss ich dazu sagen. Das kriegst du in der Version nicht. Also so frisch, wie es bei uns geliefert wird, das kommt am Feld raus, wird putzt und wird umgeführt.
Musst du Bio-zertifiziert sein?
Nein, muss ich nicht sein, aber es gibt sich tatsächlich bei uns so, dass wir in gewisse Bereiche sehr viel Bio auch drinnen haben. Mhm. Also gerade im Gemüsebereich gefällt es mir persönlich auch recht gut, weil ich bin selber auch Bio-zertifiziert, wobei dazu sagen muss, ich gehe ein Stück weiter, ich spritze gar nicht, auch nicht die, was im Biolandbau Lappenspritzmittel sind. Gibt es zum Beispiel auch in Wartberg einen Bauern in Ballinger, der auch Gemüse anbaut, wo man dann auch Wintergemüse noch kriegen konnten, ist, die machen zum Beispiel Suppengemüse, die dann auch komplett unbehandelt arbeiten. Und das sind schon so ein paar so Idealisten dabei, ein paar so Vögel, die sich halt dann schwer mit Beikräutern natürlich dann, weil du natürlich wirklich richtig kämpfen musst. Und wenn du das Mulchen einmal vergisst, dann weiß man eh, was das heißt, wie schnell das geht, wenn es einmal regnet ein paar Tage, ja, und wie schnell das Unkraut wächst. Aber das sind halt dann diese Idealisten, die was dann nur einen Schritt weiter gingen.
Aber also das heißt, Bio ist nicht Pflicht?
Nein, ist nicht Pflicht.
Ist aber Kür?
Ja, jein. Also ich sage einmal, es gibt sehr, sehr viele redliche Bauern, die im konventionellen Bereich arbeiten, die auch oft weit über die normalen Vorschriften hinaus trotzdem in Richtung Bio gängen, halt nicht biozertifiziert sind. Weil Zertifizierung heißt das dann nicht unbedingt, oder wenn ich die nicht habe, heißt das nicht, dass ich nicht Bio arbeiten kann. Und mit der Bio-Zertifizierung hat man auch schon gemerkt.
Ist ja die Auslobung. Die Auslobung kannst du machen.
Ja, natürlich. Du kannst sagen, wir sind Bio, genau. Und du kannst den Preis, den du draufschreibst, ja, vielleicht oft ein bisschen leichter rechtfertigen, wobei wir ja schon wissen, dass gewisse Warengruppen ja Bio und nicht Bio auch oft nicht unbedingt einen Preisunterschied mehr ausmachen.
Ja, das stimmt. Das aber das Bio-Thema so beschäftigt uns ja auch, Andi, du bist ja auch Bio-zertifiziert. Hm. Ich habe auch vor kurzem das Bio-Audit gehabt.
Und wie war es denn?
Diesmal waren wir vorbereitet. Weißt du? Das zweite Mal bist du schon ein bisschen mehr vorbereitet bei dem Ganzen. Wir haben gewusst, was uns erwartet.
Hat mein Tipp ein bisschen was geholfen oder gar nicht?
Was hast du denn gesagt?
Überlegt sich vorher, welche Mengen du wo drinnen hast und korrigiert ein Lager, bevor er kommt.
Ach so.
Ja,
Da war was.
Ne, die Aufzeichnungspflicht ist das Thema.
Ja. Nein, Aufzeichnungspflicht ist sowieso klar, aber das Problem ist, mit Schwund und verschiedenen Läger.
Bei mir war es so ein Thema, ich meine, das Bio-Tatar macht ja für mich, glaube ich, nicht 1,6%, also de facto fast gar nichts. Ja.
Ein sogenannter Muckenzipfel.
Ja, weil es einfach hochpreisiger ist und ich glaube, die Leute, die einen Tag hat, mein Preis zucken zusammen. Anyway, ist ja wurscht, aber ein paar Leute gibt es, die stehen einfach drauf, weil nicht nur der Bio-Gedanke dahinter, sondern auch das Gehackte. Aber was ich damit sagen will, ist, wir haben natürlich den gleichen Aufwand vom Verkostungsmaterial, vom Schwund, was du was bei den Messen mitnimmst, als wie beim klassischen. Und wenn ich beim Bio nicht 1,6% mache und habe dann auch ein paar tausend Stück, was ich auf die Messen hergebe, es war ein bisschen schwierig zum Rechtfertigen, aber so, dann habe ich das so erklärt und plakativ.
Ich meine, die Gretchenfrage ist das Bio einfach eine Erweiterung, um wieder aufs Klassische zu kommen?
Meinst du Marketingtechnisch?
Nein, Marketing meine ich es gar nicht. Einfach nur, dass man eine Option zeigt, die aber dann trotzdem selten gezogen wird.
Das ist ja, es gibt zwei Gründe. Erstens einmal, wie wir das Thema Bio angefangen haben, oder angefangen haben, das zu entwickeln, war es so, dass viele Leute nach Bio geschrien haben. Dann ist die Inflation gekommen, dann ist der Bio-Gedanke, der ist, glaube ich, im Handel war er kurzzeitig einmal bei -28%, weil einfach der Preis dann nicht mehr. Wollten es dann nicht mehr zahlen, was für meines Erachtens dann die Heuchlerei dahinter ist, weil sie erst schreien alle Bio und dann wird es ein bisschen teurer und dann will keiner mehr was dafür zahlen. Ein Faktor ist das. Und ich habe gesagt, wenn die Leute immer sagen, da ist ein bisschen zu viel Sauce drin und mir ist das zu fein, dann habe ich gesagt, ich hack's mit weniger Sauce und wenn ich das mache, dann möchte ich es gleich ein Bio machen. Da habe ich viel andere Geschichten dazu. Ich tue mir viel leichter. Natürlich ist es auch, wenn einer sagt, hey, sag ich, dir taugt das Bio, sagt er, nein, das braucht er nicht, gib mir das Normale. Ist ja marketingtechnisch.
Nein, Marketing, aber du legst die Latten noch höher, ein Ultra-Premium-Produkt, so hart das jetzt klingt, genau, damit Premium wieder wieder immer genau noch einfach solide, eine solide Basis ist.
Aber für den Kunden in einem guten Ganzen
schön. Ganz genau. Die Frage ist natürlich schon, das lässt er in Wahrheit, wenn du das unterm Strich alles zusammenrechnest, richtig was kosten.
Das lässt mir richtig
was kosten. Also richtig was kosten. Weil
ich bin ja von dem Produkt überzeugt. Ich bin ja von dem Produkt schwer überzeugt.
Das Produkt, dass das gut schmeckt, kann super, ist, wie gesagt. Aber das ist trotzdem in Wahrheit ein sehr hart erkauftes Marketing-Tool. Das muss man leider ganz das ehrlich sagen, weil wenn du das alles zusammenrechnest, wie viel du selber auf die Messenveranstaltungen Tiere alles brauchst, plus den Schwund, plus durch die kleinen Mengen erhöhten Kosten und, sind einige tausend Euro, die bei der Diasse gingen, nur wegen dem Ding, das du, so hart es klingt, nicht unbedingt bräuchtest.
Nein, ich brauche es nicht, das steht dafür, ich möchte es aber, weil es einfach ein geiles Produkt ist, nicht nur was Bio, sondern weil das Produkt an sich mit dem Gehackten und weniger Soße einfach mega, mega geil schmeckt und da brauche ich mich einfach nicht mehr verstecken, gegenüber von Handgemachte, habe ich schon viel Tatars gegessen, was nicht so geil geschmeckt haben. Natürlich kostet es was. Du musst dir vorstellen, du lässt dir nicht 1000 Karton produzieren, du lässt dir dann 7, 8, 9, 10.000 Karton produzieren. Ein kleineres Stückzeug kostet der Karton gleich mal 1,80. Auf einmal liegen da schon 12.000 Euro nur im Lager, was die Kartonagen sind. Habe ich mich für das entschlossen. Es muss mittragen und dafür werde ich andere Sachen besser sondieren. Einfach so.
So, aber jetzt kommen wir wieder zurück auf die Produkte.
Ja, genau. Zum Thema Bio nochmal. Also Bio, glaube ich, ist für einen selber oft eine Einstellungssache einfach. Also generell haben müssen, ist immer die Frage. Wie gesagt, also ich muss sagen, ich habe oft lieber regional, konventionell, also Bio von irgendwo. Und vor allem, wenn ich den Betrieb kenne, ist das auch immer eine ganz andere Geschichte. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir die Leute, die was bei mir die Sachen anbieten, die da in der Dorfladenbox, die von längeren Arm quasi ins Ortszentrum haben, die sichtbar machen und ein wenig herzeigen, wer ist das, wie arbeitet der, woher kommt der? Einfach, dass man als Kunde das Gefühl hat, man geht ja wirklich zum Bauern einkaufen. Mhm. Und das ist ja das, was verloren gegangen ist. Wenn man bedenkt, wenn man es ganz weit zurückschaut, warum gibt es denn Supermärkte? weil wir ja nichts anderes gemacht haben, als was wir jetzt als Dorfladenboxbetreiber machen. Wir holen alle Regionalen auf einen Fleck zusammen, dass der Kunde nicht überall hinfahren muss zum Bauern, sondern dass er auf einem Punkt alles kaufen kann. Das war der Urgedanke von einem Supermarkt oder von den kleinen Märkten.
Und der Bauer muss nicht rund um die Uhr da sein.
Genau, und der Bauer muss nicht rund um die Uhr da sein. Aber was ist verloren gegangen in der Zeit? Dass der Bauer, der Erzeuger, der was uns eigentlich ernährt, ja nur mehr noch der ist, der was hackelt und der nur mehr noch schön rein soll und der aber in der ganzen Nahrungskette, wenn es ums Verdienen geht, ganz, ganz hinten aussteht. Obwohl er ja derjenige ist, der in Wahrheit diese Macht des Ernährens ja produziert. Ja. Und in der Dorflandbox ist das genau der andere Weg eben wieder. Wir versuchen eben nicht nur die zum Vordergrund zu holen und zum Herzen, wer ist es, der da zu uns kommt, sondern bei einer fairen Preisstruktur ein Produkt an einen Endkunden zu bringen, wo der Endkunde sagt, der Preis ist mehr als wie gerechtfertigt, aber der Erzeuger kriegt sein Geld. Ohne Zwischenhandel, ohne Lager, ohne Verhandlungen, ohne Werbebudget dazu, ohne WKZ-Zahlungen. Einfach knockert das Produkt eben, wie es in der Direktvermarktung ist, auszubringen. Und das ist der Fokus drauf, dass man ein Handshake hat, sagt einen fairen Preis und der Endkunde profitiert davon, dass er halt auf einem Fleck die geballte Ladung von alle Direktvermarkter aus der Umgebung beieinander hat.
Eigentlich, wenn man so will, der Missing Link zwischen dem, was man versucht hat mit diesen Bauernmaps, die ja über diese Landkarten online im Print und so weiter versucht hat, über diese Plattformen wie Bauernladen.at und sowas, die, wo wirklich einzelne Bauernhöfe mit ihren kleinen Läden alle einzeichnet waren, wo wir ja die Anita Moser schon mal da gehabt haben, die gesagt hat, glaube ich, dass 2/3 dieser Bauernläden wieder zugemacht haben, weil schlichtweg die Öffnungszeiten, Präsenzzeiten und Umsätze nicht zusammenpasst haben, was ich verstehe.
Ja.
Und dann ist die Frage, fährst du wirklich jetzt nur wegen Eier wohin, nur wegen Fleisch wohin, nur wegen Milch? Übrigens, Doblerhof möchte ich mal eine Lanze brechen. Erstens sind es voll liebe Leute. Ich hab mit einer schon ein paar Sachen gemacht. Ich habe einer Eisshop einmal verkaufen dürfen, weil ich mir einen Eiscontainer hingestellt und irgendwo mitverkauft, wo meine Sachen waren. Ja. Die sind voll lieb. Und zweitens haben sie in Transecco bei einem Laden auch stehen, was ich total zuckersüß finde. Die Menge unserer Sachen irgendwie, wir finden die voll cool.
Witzig, meine Chili-Soßen haben sie jetzt seit neuestem auch in einem
Laden
stehen. Auch mein Zucchini-Ketchup, die Legende aus Riedim Traunkreis.
Also, aber jetzt kommen natürlich die schwierigen Sachen der Dorfladenbox, auf die mich nicht ganz vergessen. Wenn der Bauer es schafft, oder der Landwirt, oder der Produzent, oder die Manufaktur, das nachzuschlichten, es gibt ja noch ein paar andere Sachen. In der Logistikkette hört es jetzt nicht auf mit Einschlichten und Verkaufen, sondern dann gibt es das Thema Pfand. So, das ist schon mal so ein Thema, wo sich in Österreich jetzt durch die neue Verordnung jeden schon mal die Knackhaar aufstellt, oder?
Da stützt man nicht nur die Knackhaar auf, da stützt man ziemlich alles auf.
Ja, genau. Naja, gut, jetzt so gesehen eigentlich.
So geil machen wir es mir nicht.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Also, ich gerade nachfragen. Wie, genau.
Nur reines Interesse.
Also, wie geht es mit dem Thema Pfand um?
Pfand ist grundsätzlich kein Muss, aber er kann. Und es gibt natürlich sehr viele Betriebe, die sagen, wir haben so viele Flascheln oder so viele Gläser, wo ein Pfand natürlich durchaus mehr wie Sinn macht. Ja. Und wir haben ein Pfandsystem, das heißt, wir können nicht nur Artikel anlegen, wie zum Beispiel ist das von mir aus ein Streichkass, sondern legen zu dem Erzeuger gleichzeitig einen Pfandartikel an. Und sobald der Kunde das Produkt kauft, ist bei dem der Pfand hinterlegt und der Kunde zahlt im Pfand. Mhm. Der Kunde hat aber automatisch in seinem App dann den Pfand drinnen gespeichert. Ich nenne es jetzt einfach mal Toblerhof-Pfand, weil du gesagt hast eben, dann haben wir Ziegenhof-Glück-Pfand, dann haben wir Hof-Meierhans-Pfand und je nachdem, wenn du diese Flaschen kaufst, hast du dann 1, 2, 3, 4, 10 Stück Pfand drinnen und wenn du die Gläser zurückbringst in den Laden, haben wir unten drinnen über Kisten stehen, wo dann die Betreiber draufstehen und man gibt dort dann sein Glasl zurück, die Menge, die man halt hat, nehmen wir an 5 Stück, dann gehen wir App ein und sagt Toblerhof-Pfand, 5 Stück retour, in Warenkorb rein, sag abrechnen und kann man einen Gutschein erstellen lassen. Das heißt, ich muss nicht im Einkaufen gehen.
Der das automatisch immer alles auf Ehrlichkeit.
Immer auf Ehrlichkeit. Das ist der eine Punkt, was ja generell in der Box schon ist. Im Endeffekt steht und fällt alles mit der Ehrlichkeit desjenigen, der reingeht und einkauft. Oder halt was zurückbringt. Weil wenn er sagt, das habe ich 20 Gaseln zurückgebracht und stellt aber nicht da 5 rein, blöd. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, und das ist auch ein bisschen ein Schutz, er kann immer noch so viel Pfand zurückbringen, was er tatsächlich gekauft hat. Weil er 10 Gaseln gekauft hat, hat er am App 10 gespeichert. Ja. Und das ist aber auch lässig, was geht, weil sonst hast du oft Frau und Mann zu Hause, ja, oder Mann und Frau und Frau, möchte dann nicht ausschließen, dann hast du daheim das Problem auch noch für sich, dass du den einen auf dem Einkaufen schickst und der andere bringt aber das Pfand zurück. Mhm. Jetzt hat aber jeder seinen eigenen Account drinnen. Da gibt es ein ganz tolles Tool, das heißt Gruppe, Du kannst dann in der Gruppe das E-Mail vom anderen eingeben und dann kann der automatisch auf deinen Pfand zugreifen und umgekehrt, wenn der die eingibt, okay, da ist der gemeinsam in einem Haushalt die Möglichkeit, die Pfandflaschen auf dem anderen zurückzubringen.
Also genau. Gruppendynamisch.
Gruppendynamisch, ja. Nein, finde ich total klasse, ich weil auch das mitbedacht wurde.
Ich denke mal, bei mir sind auch Fragen so aufgekommen, was da bei mir, ich gehe mir, nicht vom Schlimmsten würde ich sagen, aber ich durchdenke einfach gleich mal alles, wo können da irgendwelche Gruppen was anrichten. Aber ich glaube, die Menschen müssen nicht wieder mehr zur Eigenverantwortung.
Ja, sie bringen oft
nicht jeden permanent nur über Wochen und das Schlechteste, wenn man erwartet von einem Menschen, hat es schon klar ein bisschen was Schlechtes. Also man geht mal von Schlechten aus, sagen wir so.
Sagen wir so, du musst vom Worst-Case-Szenario ausgehen und voll happy sein, wenn dann alles trotzdem gut funktioniert. Das ist so meine Einstellung. Ja.
Haben Sie schon Statistiken, wie viel, ich meine, das hast du ja im Handel auch, wie viel Schwund sozusagen bei der Tierarzt geht, das nicht gezahlt worden ist?
Also die Hauptsachen, also ich kann es bei mir natürlich jetzt nach 5 Wochen, wo ich es betreibe, noch gar nicht so hundertprozentig sagen, weil du einfach nicht so viele Erfahrungswerte hast. Aber die meisten Sachen, wo Fehler passieren, sind zum Beispiel, wenn ein Erzeuger was einbucht und das zum Beispiel doppelte Picklisten steht und dann die Picklisten zweites Mal einbucht und so hat er dann nicht, ausnahmen, was wir gehabt haben, 6 Ballwürsteln einbucht, sondern 12 einbucht. Mhm. Und wenn er dann das Zeug anholt oder wenn es verkauft ist, sagt er am Schluss, hört er gegen 6 Ballwürstel an. Okay. Dann kann man dem Ganzen aber relativ einfach über dieses System nachgehen, indem man schaut, wann ist was einbucht worden, wo ist was einbucht worden. Und jetzt kommt dieses Kamerasystem, ist so programmiert, dass ich sage, sag mir nur den Ausschnitt, wo die Würsteln drin sind und nur dann, wenn eine Bewegung, okay, Veränderung der Würsteln stattgefunden hat, sehe ich den Ausschnitt. Das heißt, ich kann relativ leicht mit 4 Klicken sagen, wann sind da Würsteln rausgenommen worden, aber gleichzeitig bei mir drinnen, ist da ein Kassenvorgang gewesen, ja oder nein, und wie viel sind einbucht worden. Das heißt, du kannst die Sachen als Betreiber voll schnell am Grund gehen und relativ easy feststellen, wo ist da der Fehler passiert. Und der zweite Fehler, unter Anführungszeichen, wenn man so sagen möchte, kann passieren natürlich am Kunden. Der Kunde kauft ein und kennt zum Beispiel einen Opfisoft Rana ein und nimmt dann den Opfisoft Kirsch mit. Jetzt geht er nicht in den Opfisoft Kirsch an. Jetzt hast du den anderen zu viel, da sagst du, ist relativ leicht festgestellt. Was aber in der Tat auch relativ oft passiert, ist nämlich gar nicht die Tatsache, dass die Leute was stellen oder mitnehmen, sondern dass sie was vergessen zum Mitnehmen. Mhm. Das heißt, der kauft 10 Sachen ein, lässt eins stehen und geht dann heim. Jetzt kommt aber dann der Erzeuger nächstes Mal her und sagt, du weißt eh, Stefan, da haben wir statt 10 Stiegel, haben wir aber 11 Stiegel, da sind noch 10 auf Stand. Dann schaust du die Verkäufe an, schaust du die Kamerabewegungen dazu an und sagst, hey, der Kunde hat das vergessen und jetzt kommt der überdrüber Clou. Man geht ja nicht überher und klopft die Leute auf die Finger, sondern ganz das Gegenteil davon. Man schreibt ihm eine E-Mail oder ruft ihn an und sagt, hey, ich hab gesehen, du hast letztens eingekauft, du hast dein Produkt vergessen.
Ja, das ist
was glaubst du, was das ist? Das ist ja Kundenbegeisterung hoch 10, genau, Wertschätzung. Und vor allem, das ist auch der direkte Weg der Ehrlichkeit, der was in beide Richtungen spülen soll und muss. Und da, wie gesagt, sind auch oft einmal diese Fehler vom Bestand. Aber tatsächlich, dass so viel gestohlen wird, ist Gott sei Dank nicht der Fall, weil das System, so wie es jetzt aktuell da ist, mit dem Zutritt, mit den Kameras, mit dem, dass man ja wöchentlich der was liefert, gleichzeitig auch immer ein Dispo hat. Das heißt, man weiß, in einer Woche hat sich was verändert oder hat sich nichts verändert und dann kann man als Betreiber relativ rasch und einfach nur in diesem kurzen Zeitspanne über das Kamerasystem nachvollziehen, was ist denn da überhaupt passiert.
Hast du schon ein paar witzige Sachen erlebt auf der Kamera?
Also ich selber auf der Kamera nicht, weil ich schaue mich selber nicht so gerne an.
Nein, ich meine, du aber selber nicht bei dir. Ich meine, vielleicht habe ich schon mal geschnackselt da drin. Weiß ich nicht, was passiert. Also darf man jetzt nicht sagen. Dir war es auf der Zunge gelegen.
Ich wollte schon sagen, ich kann mich an keine richtige Stö erinnern, wo man sie draufsitzen konnte.
Ja, oder wie
ein Gefriertruchen haben wir.
Na, siehst du das?
Ah, ja, Gefriertruchen, aber das ist ja Glas. Also
man,
das
wann wer was gemacht hätte, konnte ich schon sagen, ich darf halt die Namen nicht dazu sagen, obwohl ja, es wissen. Weil schließlich habe ich über die Zutrittskontrolle ja Daten auch nicht gespeichert.
Nein, das findet man jetzt im Internet unter www.xnxx.
Es gibt da welche, die gehen ein und schauen so eine Viertelstunde um. Ja. Das ist auch, also wenn ich nicht zufällig, weil ich einmal was gesucht habe, dann gesehen, dass halt die immer wieder drauf auf die Bühlen. Aber ja, das ist halt so. Das ist frei zugänglich, das soll jeder nutzen. Und was auch ganz fesch ist und was das Feedback auch von den Leuten ist, du hast da drin keinen Stress. Das heißt, du gehst da rein, bist mehr oder weniger alleine, ab und zu sind es zu zweit, gerade zu der Stoßzeit. Es gibt natürlich Showzeiten, die am meisten frequentiert sind, gerade am Abend, wenn die Leute vom Arbeiten heimkommen. Aber normalerweise bist du da fast alleine drinnen und hast echt Zeit zum Schauen. Und du hast nicht hinter dir einen nächsten Kunden oder der, was das Wagerl verstellt oder wo du wirklich sagst, du musst jetzt weiterkommen. Aber der Kasse, unter Anführungszeichen, wenn du deine Produkte einscannst und dann denkst du, bah, ich glaube, ich brauche noch was, dann lass das dabei liegen, dann schaust du dir nur mehr um. Und wenn du 10 Minuten drinstehst, ist vollkommen egal. Du bist eigentlich total entschleunigt. Und ich glaube, dass das die Leute sehr gut gefällt. Zumindest kommt das Feedback.
Ich habe das Tag beim Hof erlebt. Ich war wieder mal seit, wenn wir Chili gemacht haben, seit Jahren, wirklich, seit einigen Monaten war ich nicht mehr beim Hofer. Riesenlange Schlange und ich habe mir Chili gemacht, weil ich Fleisch gehabt habe von der Mess und da habe ich lauter Konserven gehabt. Oder der hat die Sachen durchgezogen und weggefeiert. dass das schwindelig wird, wirklich, das ist nicht mehr so weggeflogen. Und dann hat er schon so, damit ist er zusammen, dann hat er dann einen Schuber umgestellt, was der, dass er dann das zweite Kasse befüllen kann. Und dann auch wieder, aber, damit, Alter.
Ja, dann hast du aber du schon die Angst, dass du sagst, bah, scheiße, bin ich da jetzt eh schnell genug, immer schnell, zu ja, einem schnell weg.
Ich glaube, mir ist sowas mehr oder weniger wurscht, aber ich glaube, dass es da sicher Leute gibt,
ja, wenn
ich mir Mama denke, die kriegt da sicher einen Stress, hundertprozentig.
Eben, und das, wie gesagt, Dorfladenbox ist auch ein Entschleunigungssystem. Entschleunigt. Also für all jene, die was die Eintrittskarten in einer Spa zu teuer ist, geht zu meine Dorfladenbox.
Kauft die Dorfladenbox-Spa.
Ja, wunderbar.
Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch so einer, der liest gern dann, was drinnen ist und gustiert bei neuen Sachen. Die Eva wird immer wahnsinnig mit mir. Weil ich sage, wenn du einkaufen gehst, brauchst du 2 Stunden und hast dann trotzdem nur 10 Trimmer. Aber dann sage ich, aber ich habe 10 Trimmer, wo ich 8 vorher nicht gekannt habe. Und da weiß ich jetzt, dass ich das eigentlich probieren will, weil das ist von dem und von das und das ist das und geile Geschichte dort und neuer Senf da und neuer, weißt du, einfach Sachen, wo ich sage, kenne ich gar nicht.
Ich wollte jetzt, wollt jetzt mit dem Baumarkt in Großmünster, weißt du, die haben auch Gemüse angeboten gehabt und da war, haben sie einfach, das Gemüse hat einfach geil ausgeschaut. Und
vor allem das sind übrigens die Baldinger, die, was wir Suppengemüse haben. Die, was ich gleich von Baldinger sind, also, genau.
Ja, auf jeden Fall geht er dann mit 2 Taschen weg vom Auto, vom Ding und denke mir, eigentlich wollte man nur kurz irgendwas holen. Und das Gemüse war geil und da könnte was draus machen und dann haben sie einen Rauner gehabt und das. Und einen Raunersalat gemacht, schäbig nicht mehr. Denke ich mir, Alter, was du schon wieder einkaufst. Und nächste Woche bis 2 Wochen auf einer Messe. Also, wann ist ich das? Ich bin alleine. Aber das ist einfach wieder was so Gutes. Was.
Ja, das macht ja wieder Spaß zum Einkaufen.
An dieser Stelle sollte man wieder mal sagen, vielleicht findet sich irgendwer, der im Stürmski beim Essen hilft. Am besten.
Die brauche ich nicht rufen, weil nur Gemüse?
Nein, ich meine, sehr. Also willst du mal ein Profilbild einstellen, was du suchst?
Ach so, meinst du? Es geht sicher nicht in die Breiten. Ja.
Hey, es war gescheit, wenn man beim Eintritt in das Stürmski Haus schlank war, weil man wird dann sicher gescheit gefordert.
Genau, mit dem
gemästet, ja, genau. Kennst du das? Genau,
sicher. Genau. Ich kenne eh sowas voraus, oder?
So, jetzt kommen wir aber zur wirtschaftlichen Seite.
Ja, bevor wir zur wirtschaftlichen Seite kommen, muss ich auch noch kurz die Lanze brechen für den Biohof Oelling aus Kremsmünster, weil ich suche generell auch Betriebe, die, wenn die bei uns liefern, alles liefern können, was haben. Das ist auch eins dieser Credos von mir, wenn einer was produziert und er produziert auch andere Sachen, dass er alles auf einmal liefern kann, weil er sozusagen auch nicht der einmal hinfahren muss und trotzdem sein ganzes Portfolio anbieten kann. Und der Biohof Oellinger, die bauen selber das komplette Getreide an, verschiedenste Getreidesorten. Die haben eine eigene Mühle am Hof, das heißt, die mahlen auch das Getreide. Von denen kriegen wir auch das Mehl. Und die haben eine hauseigene Hofbäckerei. Mhm. Von denen kriegen wir am Mittwoch und am Freitag immer frisches Bauernbrot, Dinkelvollkornbrot.
Haben die jetzt schon ein paar Mal Landesmeister gemacht?
Möglich, ja. Ich bin mit der Tochter in Glas gegangen, nämlich in Schlierbach, mit der Julia. Die sind in Kremsmünster.
Kremsmünster.
Genau. Und die haben dann auch Hühner, die haben dann auch Eier und die haben auch die eigene Nudelmaschine dort. Das heißt, die produzieren wirklich alles am Hof. Und das ist nicht, dass ich sage, da tue ich mir von einem Bäcker irgendein Zeug her, weil der kauft es mir auch wieder von irgendwo. Wir haben dort echt die Leute drinnen, die die Produkte produzieren, aber vom Urprodukt begonnen. Und das ist das Spannende und das ist das, was die Kunden
da
gemacht.
Die haben ihre eigene Mühle gekauft, alles aus Holz. Nur die ganz schweren Teile waren aus Metall, haben sie selber alles geschrottet, alles durch das Mehl selber gemacht, Eier gemacht, Brot gemacht, 2 Mal in der Woche. Also wirklich cool.
Vor allem Eier machen ist cool.
Ja, übrigens
Eier. Also, gesagt, Eier und... Hab ich gesagt, Eier. Wir haben es ausprobiert. Ah, leck mich doch, die Welt am Arsch, oder?
Nein, dass ich aufpasse.
Du warst ja bei der Öffnung dabei.
Ja.
Da habe ich übrigens die Frage geklärt, die was die Menschheit schon beschäftigt, seit es die Menschen gibt. Wo, genau, ja. Was war zuerst da? Weißt du, was zuerst da war? Das Huhn oder das Ei?
Ja, ich glaube, irgendwas war vor mir da, ja. Irgendwas.
Also ich habe die Frage damals geklärt.
Und was
war's? Das war Totenstille, gell? Das ist wirklich genossen, den Moment. Und was war vorher da? Hast du da, Andi?
Nest.
Ich glaube, ich habe gerade aufgebaut, weil ich bin relativ spät gekommen.
Nein, ich löse das nochmal auf. Also für alle, die da zuhören, das Wichtigste ist ja die Frage der Menschheit. Das Ei war vor dem Huhn da. Weil die Eier haben am Donnerstag geliefert und die Händler sind erst am Freitag gekommen.
Ach so. Also, ein Bauern-Insider.
Ja, es ist eher ein Dorfladenbox-Insider. Ja.
Also, wer Fragen hat, jederzeit gerne.
Übrigens, bevor wir auf die wirtschaftliche Seite kommen, möchte ich auch noch eine kleine Lanze brechen, die man eigentlich gar nicht mehr brechen muss. Wir hatten ja letzte Woche das Vergnügen, die erste Gourmet-Käse-Reise mit Transecco zu machen.
Genau,
Patrick Hartmann hat in seiner vollen Pracht und mit seinem unpackbar breiten Wissen, wirklich ist unpackbar. Also ich habe gesagt, dass der nicht praktisch auf dem Hof dort sitzt, die Kuhrassen und einzelnen Kier beim Namen kennt und die Macher, das war unpackbar. Also es hat dauert 6 oder 7 Stunden.
Okay.
Ich glaube, es war wirklich lustig. Die Leute sind mit einem wirklichen locherten Gesicht ausgegangen. Und wir haben, glaube ich, 22 oder 24 verschiedene Käse probiert. Von uns, glaube ich, 8 Sorten plus ein ganz neuer Magnum. Also ein richtiger bombastischer Tag. Wir waren ausgebucht in der Transecco-Fabrik in Dahlheim. Wir haben übrigens einen zweiten Termin. Was ist das? 13. oder 14. März? Ja, es ist super, wenn man so gut vorbereitet ist, gell? Auf jeden Fall Freitag, der 14. wahrscheinlich, weil 13. das war jetzt fast zu aufgelegt. März, 18 Uhr. Ja. Und da sind wir fast ausreichend. Ich glaube, 2 Plätze sind noch frei. Und jetzt legen wir vielleicht noch einen Termin im April nach.
Voll interessantes Thema.
Nein, das ist voll geil. Und ich muss ehrlich sagen, jedem, den ich das Menü gezeigt habe, was er da zusammengestellt hat, das ist unglaublich. Also ich habe das Glück gehabt, dass wir ein paar Käse sozusagen bei ihm käuflich erwerben durften, weil das sind, offensichtlich, ich stehe auf Weißschimmel und auf Rotschmier, das sind so meine absoluten Burner. Ich meine, also natürlich Tomés und was es ist, eh klar, aber das zeige ich, und Eva fährt ja voll auf die Blauschimmel ab, aber das gibt so ganz feine, die sind wirklich gut und so eine richtige Fastwatschen-Blauschimmel. Ich habe gesagt, wie kann man das nur essen?
Du hast ja guten Zugriff beim Metrantermin, was er gekauft.
Bist deppert. Aber, Entschuldigung, so, wirtschaftliche Seiten. Weil du machst ja das nicht nur zur Gaudi, sondern du willst ja, dass das Ganze sich irgendwann einmal rechnet. Er will jetzt keine Zahlen in dem Sinn, aber mit welchem Return on Investment in Zeit rechnest du so aus dem Bauch aus? Also, wie lange wird es dauern, dass das Investment, das du da reingesteckt hast, dass das wieder herinnen ist, zumindest einmal in ohne jetzt der Arbeit zu rechnen?
Ja, also das Worst-Case-Szenario ist gerechnet auf 5 Jahre. Das ist allerdings auch die Zeit, die ich sowieso die Dorfladenbox betreiben muss, weil ich das Projekt des LIDA gefördert, was ich an der Stelle auch noch sagen wollte, wozu ich sehr dankbar bin, weil die fördern das Projekt mit 40% von dem, was die Dorfladenbox kostet. Und unterstützen somit auch regionale Ideen, die sowohl für die Bürger als auch für die Betreiber, für alle Landwirte im Prinzip dann auch ganz genial sind, dass da kommt Kohle.
Und indirekt unterstützen es alle Produzenten.
Alle Produzenten, weil ohne einer gab es dann auch vielleicht die Möglichkeit nicht. Und ich muss dazu sagen, es kostet natürlich schon ein gutes Geld, also ein 3x5 Meter Container. Aber es ist ein gut investiertes Geld und ich bin ein Idealist, sonst hätte ich den landwirtschaftlichen Bereich nicht so aufgezogen, wie ich mache und auch nicht so arbeiten, wie ich tue. Aber natürlich, es muss irgendwann einmal das Geld zurückkommen, weil es ist ja ein Privatinvestment und der normale Weg, unter Anführungszeichen, so wie man ihn wünscht, sollte an und für sich in 3 Jahren das refinanziert sein, dass wir auf Null sind und von dem Tag an kannst du dann sagen, ab heute verdiene ich einen Euro tatsächlich, der dann mir gehört, weil alles andere ist ein Teil fremdfinanziert oder halt schon Kapital, das man vorher investiert hat.
Genau. Und kannst du als Dorfladenboxbetreiber mehrere haben?
Ja, es ist ja so, dass in dem Gebiet, wo ich zum Beispiel das Hausnummer sage, ich möchte in Grenzmünster, Wartberg und Bedenbach was machen, weil es die nächsten Nachbargemeinden sind, die ja logistisch irgendwo interessant waren, die zu betreiben, weil du als Betreiber dann ein Grätzl hast, wo du nicht weit fahren musst. Das ist auch ganz wichtig, dass man selber immer wieder präsent ist und da ist. Aber du kannst mehrere Boxen betreiben. Ich konnte da theoretisch sagen, ich betreibe jetzt einen in Wien, ja, ob das dann sinnvoll ist oder nicht, oder man vielleicht sollte einen Ladner hinstellt, der das macht. Wichtig ist nur eins, ohne dass du selber dabei bist, ohne dass du selber dort bist immer wieder und vor allem deine Leute, die dort einliefern, nicht persönlich kennst, brauchst du das nicht aufsperren. Also mein Tipp an alle, traut sich, dass ihr es macht, aber macht sich vorher sehr viel Gedanken darüber, mit wem du das machst und wer das ist, der dort reinkommt. Du hast grundsätzlich keine Verpflichtung, dass der dann drinnen bleiben muss. Ja? Mhm. Ganz im Gegenteil, wenn du sagst, dass du dann auch nicht redlich arbeitest und du kommst erst im Nachhinein drauf, würde ich das sowieso sofort beenden, weil das kann nie gut enden. Aber
wenn du die Worte ein Jahr holst und du drin bist.
Ja, oder wenn der zum Beispiel mal angerende war hat, oder wenn du merkst, der tut zum Beispiel, weiß ich nicht, Sauschlachten im Wohnzimmer, ist das Black gesagt, ja, und du hast ihn dabei gesehen, weil du gerade eingeladen warst und daneben gestanden bist, dann sind das Dinge, sollte man dann in Frage stellen und man sollte schon ein bisschen nachdenken, auch dann, wen man da drinnen hat. Aber grundsätzlich ist einmal davon auszugehen, die Unschuldsvermutung, ja, und ich habe mir trotzdem die Betriebe alle angeschaut. Das heißt, jeder, der da drinnen ist, kenne ich zumindest den Betreiber persönlich oder mal im Betrieb schon anschauen dürfen. Aber meistens gleich von Haus aus eine Führung kriegt, was ich total charmant gefunden habe, auch wenn wir sie noch nicht kennt haben. weil circa zwei Drittel von den Leuten habe ich schon kennt und ein Drittel haben wir noch dazu geholt, die praktisch kennenlernen dürfen, wo ich gesagt habe, die passen gut zu uns, die sind regional und die haben Produkte, die ja für uns interessant sind, was wir in der Region noch nicht haben.
Meine wie viele Lieferanten hast du jetzt circa, oder wo du sagst, du das macht so viel, brauchst ungefähr, dass das wirklich einen Sinn macht?
Ja, ich sage einmal, du brauchst circa 30 Lieferanten, bis 33, dass du mal aufsperren kannst. Mir fehlen ein paar Warengruppen noch Lieferanten. Das wird es aber sich hoffentlich in der nächsten Zeit dann übrigens.
Was fehlt noch, wenn ich fragen darf?
Jemanden, der was speziell eine Wurst macht. Also okay. Nicht nur Fleisch, sondern eine Wurst. Wir haben zwar natürlich Knacker, Bratwürstel, Käsekräner und diese Dinge drinnen, aber Wurst rede ich davon, sage ich, von einer Wiener Wurst, von einer Aufschnittwurst, solche Dinge. Sind noch ganz interessant. Es gibt im Käsebereich noch ein paar Sachen, die man machen kann.
Meine Nachbarin, die hat doch sogar die Würste gehabt. Ich meine, die war.
Ja, nein, die sind ja da.
Gut, weil die habe ich, da habe ich Tauschgeschäft gemacht auf klassisch. Alles, was nur irgendwie Cabanossi
ist. Ja, Steiner gut aus Bedenbach, die hat Cabanossi. Das ist jetzt kein so lang trocknet, die ist noch ein wenig wacher, genau. Aber da Leute fahren auch drauf, ist unser Top-Produkt übrigens.
Ja.
Absolut. Hey, absolut so geniale Waren. Sind nämlich auch welche, die erst im Juli die Steiner gut in Betrieb übernommen haben. Und die sind eigentlich ganz jung, mehr oder weniger, dazugekommen, die haben den Betrieb von den Eltern übernommen. Ja,
und sie ist nicht auf die Goschen gefallen, das habe ich sehr nicht geil gefunden, die ist gleich da, zack, zack, ja,
und
zack.
Und die brennen für die Direktvermarktung.
Was magst du denn da, Wursteine in die Goschen?
Aber zum Beispiel, aber ein Fleischhocker darf er jetzt nicht zu euch einliefern, oder wie?
Nein, Fleischhocker kann schon liefern, aber er muss die Sau selber haben. Er muss ein Bauer sein, muss die Sau selber haben, anstichen. Bei einer Direktvermarktung, um das gleich damit zu sagen, Direktvermarkter ist jener, wo die Wertschöpfung des Produktes mit mindestens 50%, also mehr als 50% eigentlich, aus dem eigenen Betrieb kommen. Das ist einmal eine reine Direktvermarktung. Alles, was zugekauft ist natürlich dann, geht dann im Bereich Handel. Alles, was drunter ist, was zugekauft, geht im Bereich Handel rein. Und das sind wir eben nicht. Genau. Oder halt, wie gesagt, Manufakturen oder halt Handwerk, das ist was anderes.
Eine Tiefkühlbox habt ihr auch, sagst du.
Tiefkühlbox haben wir auch,
und wir sind Manufaktur,
genau.
Mit jetzt einmal zertifiziert und Genussland Oberösterreich. Und deswegen darf man dabei sein, weil eine Manufaktur ja auch einen nicht unerheblichen Wertschöpfungsanteil am Produkt macht. Und das ist cool, weil wie gesagt, in 5 Wochen alle unsere Sachen ausverkauft, ist not too shabby, würde ich sagen.
Cool.
Ja.
Ich habe schon vor ein paar Jahren gehört, dass du in der Box bist. Mit der Heli und Sonja von Dankstelle.
Von Dankstelle, ja.
Und deine gute Freunde, der Heli ist einer meiner besten Haberer.
Ah, super.
Und da habe ich gesagt, Traumsecker habe ich steck gesehen in der Box.
Ja, das war bei mir eine Grundsatzentscheidung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte, dass der Dorfladenbox keineswegs einen Schnapsladen machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel gar keinen einzigen Schnaps drinnen. Das krasseste Produkt, das wir haben, ist Honigwein und Bärenfang. Den macht mein Imkerfreundsobmann, der Steinmeier Hans.
Der ist auch bei mir,
super Typ, wo ich noch dankbar bin. Übrigens, ich bin ja Bio-Imker, also ich bin ja da zu ihm zur Imkerei gekommen. Das sind so unsere schärfsten Sachen, die wir verkaufen. Dann eben Schaumwein und natürlich klassischerweise haben wir Moos drinnen.
Moos,
das
Klassiker.
Gehört dazu.
Das gehört sonst zum Land.
Nein, den kann man nicht drinnen haben. Absolut. Aber es sucht aber auch keiner klassisch bei mir irgendwelche Schnappsachen. Das müssen wir uns woanders kaufen, bei uns ins Genussartikel kaufen. Mehr oder weniger den Artikel des täglichen Bedarfes und Artikel, den man sich halt einmal gönnt, muss man auch dazu sagen. Mhm. Weil es sind auch hochpreisige Artikel dabei und wirklich edle Gusto-Stickel, die wir auch drinnen haben, die man oft gar nicht vermutet. Und das ist natürlich auch was du sagst, das kriegst du zum Beispiel woanders gar nicht zum Kaufen, aber bei uns kriegst du es dann schon.
Cool. Und was sind deine Sachen jetzt? Du hast ja nicht nur Dorfladenbox, sondern du hast ja eingangs erwähnt, du machst ja Chili und das Ketchup. Das Ketchup wird mich interessieren, weil das kenne ich ja schon, habe ich vor dir kennengelernt, weil der Manfred, ganz alter Freund von mir, der hat gesagt, hey, du bist ja so ein Ketchup-Freak, probier mir das. Das hat er mir 2 Weihnachten geschenkt, glaube ich, sowas. Ketchup, was ist denn das? Den wir gegessen, ja, Zucchini. Und ich habe das ziemlich geil gefunden, also schmeckt er wirklich sehr gut, also Gratulation zu deinem Produkt.
Danke.
Hast du das schützen lassen eigentlich?
Offiziell natürlich ja, aber nein.
Nicht aber gibt es schon woanders?
Ketchup, nicht wirklich. Das Ketchup ist deswegen gekommen, grundsätzlich produzieren tue ich es deswegen, weil ich bin histaminintolerant, ich soll oder darf gar keine Tomaten essen, weil ich spüre extrem. Ja. Mhm. Und ich habe aber Zucchini generell gern gegessen, dann habe ich mir Zucchini gehabt, das groß war und da war die Überlegung, was machst du aus die Zucchini? Gell? Dann habe ich ein bisschen recherchiert, dann habe ich ein Rezept gefunden, dann habe ich ein bisschen gewerkt und nach einem Jahr habe ich ein bisschen so eine Rezeptmischung für mich dabei gehabt, das Würze, weil das macht es ja letzten Endes dann aus, wo ich dann gesagt habe, und aus dem mache ich jetzt halt ein Ketchup, aber nur halt statt der Tomate mit Zucchini und habe das mit meiner Rezeptur ein wenig verfeinert. Habe ein normales Ketchup, habe ein Ketchup Hot, also in der Variante, wie man es vom Hot Ketchup kennt. Ist alles bei mir im Feld gewachsen, die Zucchini, der Zwiebel, alles, was da mit reinkommt. Und das beim Ketchup Hot ist übrigens sehr interessant, ich tue Carolina Reaper anbauen, das ist die schärfste Chili der Welt. Er hat bei uns gehabt 1,1 Millionen Scoville in der Messung vor 2 Jahren in der Lebensmittel-HTL. und ich tue 14 Kilogramm Masse Ketchup, 1 Gramm Carolina Reaper Pulver rein.
Ah, Gramm.
Ja,
du hast ja so geile Sens mit der Pipette.
Ja, ja, genau. Das ist die Augentropfen, wie man sagen.
Super, die Augentropfen. Ja, so habe ich sie nie verwendet.
Mache ich auch rein aus der Carolina Reaper. Die nimmt man zum Würzen dann. Aber das ist tatsächlich, die Chili ist so scharf, da brauchst du fast gar nichts und du hast aber eine richtig schöne Wirkung draus. Aber das ist auch bei mir gewachsen. Ich tue aber nur Produkte rein und das ist für mich so das Credo. Und da komme ich auch gleich zu den Chilisaucen, wo das Produkt, was draufsteht, das muss auch drinnen sein. Und wenn ich mir meine Chilisaucen anschaue, ich habe keine einzige Chilisauce, die weniger wie 50% Fruchtanteil rein nur von der Frucht drin haben. Das heißt, wenn der Habanero draufsteht, sind bei mir da 52% Habanero-Chili drin.
Da musst du mal schon Schnalz im Kopf.
Ja, das ist die rote, die habe ich natürlich in der vollen Pracht, die föhnt die richtig weg, aber es soll ja auch so sein. Die hat um die 360.000 Scoville gehabt. Und die gelbe, die ich habe, ist auch Habanero-Sauce, das ist eine Spezialzüchtung, da wurde die Schärfe herausgezüchtet auf die Schärfe von einer Jalapeno, bis bei Schärfe gerade 4 von 10 in etwa. Und hat aber trotzdem, und das ist das Geniale dran, die gleiche tropische Fruchtigkeit, die die Habanero-Chili hat. Das heißt, du kannst wirklich gut was nehmen, was scharf ist, aber was dich nicht umbringt.
Ich finde es ganz spannend bei die Habaneros, dass die roten haben einen ganz eigenen Geschmack, einen richtig bisschen penetranten Habanero-Geschmack, und die orangen oder die gelben Habaneros schmecken meiner Meinung nach anders. Die sind nicht so spitze, die stechen nicht so extrem.
Ja, wobei es in Habanero selber so viele verschiedene Sachen gibt. Ja. Also ich habe selber schon mittlerweile über 150 verschiedene Samen selber gezogen, auch von verschiedenen Chilisorten. Es hat nicht ohne Grund am Schluss dann die Habanero und die Jalapeno überlebt, weil es rein vom Geschmack her sehr, sehr gut sind, auch wenn man es jetzt so isst. Aber was ich heuer ausprobiert habe, war die Achi Lemon Drop. Mhm. Die hat übrigens 60% Fruchtanteil in der Sauce drinnen. Also das ist richtig brutal viel. Und die hat so einen lemonigen Geschmack. Also das ist wirklich Lemon. Wie heißt
hast du
so?
Homepage eigentlich auch?
Also, ich habe eine Homepage, Shop? Ja, das ist loyalist.farm.
Wir werden nicht noch alles verlinken in den Shownotes natürlich, ist ja klar.
Und da kann man dann ein loyalist.farm, gibt es ja. Ein Punkt Farm, das ja, ist ja lustig. Freilich.
Ich habe ja eine kleine Farm.
Nein, aber
das kleine
aber,
Farm.
Was ist das, Homepage oder was?
Ja, aber ich habe gar nicht gewusst, dass es diese Endung gibt.
Das ja, ist Punkt Farm, ja. Also www.loyalist.farm
ist das. Übrigens, ich muss dazu sagen, ich habe deine Soßen fast alle im Kühlschrank stehen, weil wir die ja verwenden zum Kochen. Es ist für mich ein praktisches Würzmittel. Übrigens, ich finde die gelbe ist super, weil die ist nicht ganz so brutal.
Ja, genau, die gelbe
haben wir. Die ist tatsächlich besser, also die ist leichter zum Dosieren, weil da kann auch das Flaschen mal ein wenig ausrutschen, da passiert nichts. Und der grüne habe ich auch noch, kann es sein?
Hulk-Sauce, ich muss wahrscheinlich wieder sein. Aber die halten nicht lange im
Kühlschrank. Hulk-Sauce.
Melk den Hulk.
Ja. Also in den letzten paar Jahren ist ja das mit den Soßen, mit Chili-Soßen extremst wirklich ausgestochen. Und es gibt viel Gutes, viel Schlechtes. Ich mag das nicht, wenn man zu Essig sauer sind, so wie Tabasco, das taugt
man nicht. Ich mag Tabasco überhaupt nicht, ich halte den gar nicht aus. Ja. Und ich tue übrigens meine Chili-Soßen bis auf die Achi Lemon Drop, die bleibt pur nur die Chili selber, tue ich alle Chili-Soßen mit meinem eigenen Bio-Honig nur versüßen. Das macht nämlich einen leichteren, runderen Abgang, wenn es dann im Hals runter geht. Das heißt, das bringt dich nicht gleich tödlich um. Und es hat im Geschmack selber eben diese leichte Süße natürlich vom Honig drinnen, der übrigens gar keinen wesentlichen kleinen Anteil drinnen hat. Und das macht, finde ich, das ganze Produkt viel runder. Mhm. Und der Geschmack wird mehr oder weniger wegen unterstrichen dann noch von der Chili.
Also, und das ist nicht gut. Also ich kann nur sagen, ich habe vieles schon ausprobiert. Du warst ja auch schon bei uns zweimal bei unserem Jahresfest. Dreimal schon.
Und geil, das hat zu einem Thema von ganz vom Anfang an zurückzukommen. Ah, ja. Wir kennen sie, seit du mit Transecco angefangen hast. Weil du bist ja Spezi von der Windischbauer.
Stimmt.
Und du hast damals schon eine Verkostung bei einer gemacht. Und ich bin ja auch beim Verein Windischbauer dabei.
Dann warst du und beim ersten Tag dabei.
Ja,
übrigens
zu Beginn kenne ich deine Produkte.
Das Orge ist, wir haben ja unser Weltpremiere wirklich, also den Go Live sozusagen, wo wir das erste Mal vor Publikum gestanden sind, waren beim Windischbauernhof 2018 oder 19, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Ja, ist schon ziemlich lang aus, ja.
Ja, weil da haben wir dann hat es dann kurzfristig geheißen, sie machen ein Mitgliederfest und wir waren sowieso schon seit Jahren dabei, weil wir stehen ja vorher für andere Sachen und dann haben sie gesagt, hey, kommt vorbei, macht ein Aperitif, da war schön Wetter auch noch und dann haben wir im Juli da 2018, 19 war dann sozusagen der erste öffentliche Auftritt. Vorher haben wir halt nur selber gesoffen und dann haben wir das erste Mal herzeigt und das war tatsächlich die Weltpremiere. Das Foto, das wir immer noch auf mit dem Tranche da hinten haben, das ist genau von dem Tag.
Der Ausblick ist sowieso unbezahlbar. Ist
also liebe Grüße an dieser Stelle an die Windisch Bauers. Liebe Grüße,
genau. Friends.
Friends, the Freeds.
Hacker Fritz, Friends.
also Okay, dann kennen wir uns wirklich schon so lang, sorry. Aber dann hast du, dann warst du bei Stunde 0 dabei, de facto, oder Stunde 1.
Sozusagen, ja, genau. Geil. Bei den Wurzeln.
Geil. Also, ich muss jetzt einmal sagen, einen absoluten Burner haben wir noch.
Ist der wäre?
Unsere zentrale Frage, immer wenn wir einen Gast sozusagen kurz vor der Entlassung haben, kurz bevor wir ihm die Fußfessel aber dann.
Was sind die letzten Worte, bevor du stirbst?
Nein, lösche meinen Browserverlauf. Genau.
Nehmt ihm die Festplatte weg.
Genau, wie bei Scary Movie, das ist einer der besten Quests, taugt mir voll. Lösche den Browserverlauf.
Es geht bei mir kommen.
Nein, es ist so ähnlich. Es ist die Frage, wenn du morgen stirbst und das heute schon erfährst. Und morgen
gehst du,
wie man das schon gewusst hat.
Habe ich gespoilert.
Und den Holzpyjama anziehst und abnippelst. Was ist dein Henkersessen und Henkersgetränk? Und ich würde sagen, Jingle ab.
Die Henkersmahlzeit.
Also was wirst du, es darf mehrgängig sein, du kannst mehrere Getränke haben, du darfst sogar einen Salat dazu essen, wenn du willst.
Genau. Also, war geil. Was willst du denn? Ein Low-Carb-Salat.
Low-Carb-Salat. Ja. Und es muss kein Speck dabei sein, nicht zwingend, oder?
Absolut nicht.
Nein, absolut. Also wenn ich Dosen-Ravioli sage, dann haut es euch vom Sessel wahrscheinlich.
Nein, wir haben schon viel erlebt.
Ich wünsche mir, ganz ehrlich, es ist eine Geschichte, einmal im Jahr, Dosenravioli ist ein absolutes No-Go. Das ist so richtig der größte Müll, den du eigentlich produzieren kannst. Und da ist, glaube ich, so viel Glutamat drinnen.
Das ist eine Kiffermahlzeit.
Das ist wie eine Droge eigentlich, wirkt es. Das wirkt, glaube ich, 3 Tage später nur. Und vor allem, ich bin ja histaminintolerant. Man schreibt sich das hinter die Ohren. Das Tomate ist für mich der absolute Todesbringer. Ich leide dann wirklich 3 Tage. Da fragt es mich so richtig her. Aber die Dosenravioli zu essen, nur mal kurz bevor ich annippelt, weil es eh schon wurscht ist, weil dann ist es eh vorbei.
Also, du spürst die Histamin auch nicht mehr.
Spürst Histamin hinter nicht mehr. Die würde ich mir noch einmal so einen ganzen halben Liter Prall warm einziehen.
Was trinkst du dazu?
Und trinken würde ich dazu irgendeinen guten Fruchtsaft. Ein Birnen oder Apfelsaft, würde mir ganz gut schmecken.
Du saufst jetzt ja nichts mehr, hast du gesagt, gell?
Ja, ziemlich genau. Jetzt seit einem Jahr trinke ich gar keinen Alkohol mehr. Eben auch aus dem Thema heraus Histaminintoleranz.
Warum schaust du schlecht aus? Also, Entschuldigung, so gut aus.
Ich schaue leider so schlecht aus. Ich fühle den Sessel jetzt nicht mehr so sehr aus wie ihr zwei. Liegt aber daran.
Hallo.
Der hat aber gesessen, muss ich sagen.
Der unangenehme Nebeneffekt ist, dass ich auch schon vorne. Ich kann jetzt sagen, was ich will. Offiziell bin ich ja schon tot.
Also, genau, der also,
ist aber greif was auf. Nachdem ich die Ravioli gerade irgendwo intus habe.
Also du jetzt Ravioli mit einem Fruchtsaft reinpfiffen.
Ja, genau. Das ist auch, das ich glaube, noch ein Speck mit Mannerwaffel.
Ich wollte gerade sagen, das kommt gleich noch Speck und Mannerwaffel. Also ich würde jetzt einmal sagen, mit dieser Weltsensation.
Nein, so leicht kommt es mir nicht davon. Weil... Wir nehmen ja das Ganze immer ein bisschen früher auf, wie es merkt. Also wir sitzen nicht teilweise um 5 in der Früh beim Podcast aufnehmen. Und wann der Podcast ausgestrahlt wird, also wenn ihr den Herz am Tag der Veröffentlichung, hat der Herr Hauser, was, durch die Finger schauen oder was? Hat der Herr Hauser Geburtstag, einen ganz runden Geburtstag, den wir dann einen Tag später feiern werden und euch dann am nächste Woche berichten werden, wie wir da agiert haben, weil es gibt nämlich ein Special beim Geburtstag und wir freuen uns alle. Also gratuliert sind Andi, er hat schon ganz weinerliche Augen, aber ich glaube, ja, wir haben das Alter schon ein bisschen Sorgen gemacht. Unser Ausschauen vielleicht gepaart mit dem, da hat man auch Sorgen machen. Aber in diesem Sinne, Haus Andi, jetzt, ich sag's ja, ich sage es an diesen Tage, alles, alles, alles Gute zum Geburtstag, mein Freund.
Danke, danke, danke.
Bleib nicht so, wie es bist. Verändert dich ein bisschen zum Positiven. Und nimm dir den gerade ein Beispiel.
Weißt du, was super ist, wenn man solche Freunde wie die hat,
brauchst keine Feinde mehr.
Nein, also danke an dieser Stelle und ich werde euch dann erzählen, wie es ist, wenn man sozusagen von jung zu alt mutiert, eher so von Freitagabend dann zu Samstagmittag, also Montag, ich habe mir Montag freigenommen auf jeden Fall,
das geht ja über Nacht.
Bitte?
Ja. Das geht, wenn er 8 ist, alt werden, es geht.
Ja, das schaffen wir.
Das schaffen wir.
Das weiß ich sogar.
Wir machen das schon. Das ist wie mit Jungen, wenn man das richtig Lied hörst, zack, wieder 16. Und
genau,
so geht es mit Alter.
Kurz, aber nicht kurz.
Ganz kurz. Strohfeuer. 15 Sekunden
und dann ist es so. Strohfeuer ist es dann. Dann hast du die Kreuz weg, Knierweh, alles.
Ja, genau.
Ja, also Dankeschön an dieser Stelle. Also ich freue mich, okay, und das ist tatsächlich eine kleine Weltsensation. Aber Alter ist eigentlich keine Errungenschaft, sondern ist eine Verfallserscheinung. Nee,
was 30 Jahre zurückdenkst, da haben sicher ein paar Leute gesagt, wenn der so weiter tut, wird er nicht, keine 50.
Stimmt. Bist Loser, wir haben es geschafft. Schütz.
Bam.
Cool. Also, vielen Dank. Lieber Stefan, dass du dir Zeit genommen hast, uns diese Einblicke in das Thema direkt vom Marktung, Dorfladenbox, weil das ist wirklich, wirklich, das hat Zukunft. Ich weiß, das funktioniert. Ich kenne andere Beispiele, die auch funktionieren. Finde das geil. Wo findet man mehr Informationen über deine Dorfladenbox? Also wie kann man als Kunde sozusagen Teil dieser Community werden?
Also grundsätzlich dorfladenbox.com ist die Homepage, wo man einsteigen kann, wo man alle Dorfladenboxen findet. Da kann man die Postleitzahl eingeben, findet er automatisch gleich die nächste Dorfladenbox dann, die dort in der Gegend ist. Was übrigens auch irrsinnig toll übers App funktioniert, wenn man das App installiert hat. Man lässt sich das zu sozusagen, dass das App mit deinen Daten arbeiten darf. Dann kann man sagen, wo ist die nächste Dorfladenbox? Weil man kann mit dieser App ja nicht nur in die eine Dorfladenbox einkaufen gehen, sondern Österreich, Deutschland weiter zum Beispiel, wo die Dorfladenboxen sind, überall
reingehen.
Deutschland auch schon,
ja, sind
auch
schon ungefähr.
Plus, minus. Wir haben es gerade aufgesperrt. Ich glaube, 41 waren wir dann und es hat nur nicht aufgesperrt. Ich glaube, bei 42 müssen wir momentan liegen.
Ja,
was ich irrsinnig toll finde, weil sie das Konzept tatsächlich durchsetzt und es immer wieder so Idealisten gibt wie mich, die sich dann trauen. Man muss auch dazu sagen, ganz wichtig, dass sie die dann trauen und das auch durchziehen. Aber sie einfach auch die Zeit nehmen in der Vorbereitung, akribisch genau schauen, wer sind die Direktvermarktung der Umgebung und dann durchstarten.
Also, das ist praktisch die logische Fortsetzung vom Tante-Emma-Laden. Also bist du sozusagen jetzt der Onkel Emma?
Oh, Onkel Stefan, würde ich sagen.
Onkel Stefan.
Onkel Stefan Rudolf, wenn man will.
Geht heutzutage
auch. Gehen wir mal als Onkel Stefan einkaufen hier.
Ja, genau.
Tante Herbert kommt auch dann
gleich. Tante Herbert, ja genau.
Ja, wer weiß, was da alles kommt. Ja.
Nein, aber sehr cool. War sehr, wirklich sehr informativ. Sehr cool. Ich habe das Thema, was der beim Vorbeifahren, man kriegt, wenn man selber nicht aktiv ist, muss zu meiner Schande bin ich, muss ich gestehen, Dorfladenbox wird in den nächsten 5 Minuten die App runtergeladen. Schaut's vorbei, Ritt im Traunkreis ist, wenn du anfährst von der Autobahn, da ist die Dorfladenbox, fährst dann 2 Minuten, also wenn wir einmal schnell beim
direkt Vorbeifahren. Direkt am Ortsplatz. Und ihr könnt reinschauen in Instagram und Facebook, da findet man es auch unter Dorfladenbox Ritt im Traunkreis.
Wir werden es verlinken dann.
Jede Woche online mit einem Wochenprodukt. Der nette Herr da drinnen bin ich, der was da quatscht mit den Leuten, mit den Erzeugern. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr vorbeischaut und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit gern kontaktieren. Ich komme mal spontan einmal um, ich zeige euch das, mir taugt das, mir macht das sehr richtig gern. Spaß. Kleine Führung, ein wenig drüber plauschen und ein wenig erklären.
Exklusives Angebot für Frischfleisch und Natursekt.
Und was natürlich auch super ist, muss man ehrlich sagen, wir sind ja auch selber praktisch nicht oft da in Dalheim und jetzt habe ich einen Platz, wo ich die Leute in der Nähe sagen kann, hey, bitte holt euch das dort. Es ist alles da, es ist alles verfügbar, es ist leicht zugänglich und es ist vor allem auch die volle Batterie da. Also das ist super. Also es ist danke an dieser Stelle für das Vertrauen.
Ich sage danke für die Einladung und nicht vergessen,
cool, was?
Regional ist Leiwand.
Das ist genau Leiwand. Das, mit dem wir heute aufhören. Regional ist Leiwand.
Das wäre unser Titel.
Genau. Sehr geil.
Passt.
Hey,
vielen Dank.
Wir wünschen eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen. Und wie jede Woche hat der Herr Stürmer noch eine wichtige Durchsage.
Bleibt sauber und scheiß bei den ganzen Tube.
So schaut's aus. Schöne Woche. Pfiat euch. Servus. Ciao.
Servus.